Rasenballsport Leipzig hat es geschafft und ist wieder dort zurück, wo man, naja, dank seiner finanziellen Möglichkeiten auch hingehört, nämlich in der Champions League. 65 Punkte sind dann doch gleich 14 mehr als in der Vorsaison. Das heißt, im ersten Schritt würde man sagen, das hat doch alles ganz gut geklappt mit Ole Werner. Wir wollen aber auch den zweiten und dritten Schritt machen und näher reingucken. Und das tun wir jetzt mit Uli Krömer, Journalist aus Leipzig. Und jetzt geht's los.
Hier ist der Rasenfunk Royal.
Und dann kam der Schiedsrichter ganz aufgewacht zu mir hingerannt und hat gesagt, ich verwarne Ihnen. Dann meinte ich, ich danke Sie. Und dann hat er mich vom Platz geschmissen und den Schiedsrichter beleidigt.
Der ausführliche Saisonrückblick.
Tja, das wäre Rasenballsport Leipzig nicht passiert. Tatsächlich ist man ja eins der Teams mit den wenigsten gelben Karten in dieser Saison. Aber damit hallo und herzlich willkommen hier im Rasenfunk. Mein Name ist Max Jakob Ost und ich begrüße Uli Krömer hier, der ja nicht nur im Fußball unterwegs ist, sondern auch noch das Volleyballmagazin macht. Uli, schön, dass du hier bist.
Hi Max, grüß dich. Das ist jetzt unser Dauerbrenner, ne? Das Volleyballmagazin wird jetzt erwähnt.
Ja. Ja, natürlich. Ja. Ich will ja deine Arbeit fördern, denn ich profitiere ja auch davon, dass du eben so tief bei Rasenballsport Leipzig drin bist. Was war denn das für dich als Reportierender für eine Saison?
Ach, ne, es war ein Aufatmen nach der vergangenen Saison irgendwie, ne? Also so bei ganz vielen Spielen hatte ich auch das Gefühl, nochmal so ein, wenn ich zurückdenke an diese vergangene Saison, das hat ja teilweise wehgetan, da zuzuschauen. Das war in der Saison schon oft anders. Und auch wenn dann vielleicht doch ab und zu die dann auch Kritik aufkam, teilweise auch berechtigt, auch ein paar Fans wieder genörgelt haben, habe ich immer wieder mich dahin zurückversetzt, was wir vor einem Jahr gesehen haben. Mhm. Und da war das in ganz vielen Bereichen doch so viel deutlich spielerisch besser, was das Kreieren von Torchancen angeht, das Ballbesitz und Kombinationsspiel. Also ich habe in ganz vielen Spielen gedacht, was irgendwie für eine gute Entwicklung jetzt gerade wieder da angestoßen wurde.
Und was waren so die Gründe fürs Nörgeln einiger Fans? Sind ja immer nur Teile.
Naja, also sind natürlich jetzt nicht alle Spiele im Hurra-Stil gewonnen worden, ne? Also das RB-Publikum ist ja ein verwöhntes. Man vergleicht das dann immer noch so mit dem RB-Hurra-Fußball der Anfangstage, der Rangnick-Ära, wo die Gegner halt reihenweise ausgekontert und überlaufen wurden. Das ist immer irgendwie noch so die Benchmark, aber natürlich ist das jetzt auch gar nicht mehr die Situation aktuell, in der sich RB befindet. Und auch die anderen Mannschaften waren ja zum Beispiel damals vor 10 Jahren komplett überrascht davon, irgendwie, ja, wie RB Leipzig Fußball gespielt hat. Insofern schwierig. Vergleich und es gab auch knappe Spiele, ne? Zum Beispiel, also ich will die Saison jetzt auch nicht schönreden, es gab genügend wackelige Momente und Punkte, wo beispielsweise RB dann die letzten 10 Minuten gegen HSV, erinnere ich mich an so ein Heimspiel, nochmal richtig in die Bredouille gekommen ist, gewackelt hat, was eine reine Abwehrschlacht dann nach hinten raus war, ne? Also die wurden dann aber schon alle gewonnen, auch diese engen Spiele, und das ist eben auch ein gravierender Unterschied zur Vorsaison. Das sind dann eben Spiele, die so über das Team, über den wieder entstandenen Teamspirit gewonnen wurden. Und das ist auch ein gravierender Unterschied zur Vorsaison. Also ich denke, es wird dann immer auch mal vergessen, wo kommt die Mannschaft dann her, ne? Also da war ja im vergangenen Sommer lag ja eigentlich alles in Scherben, so da war ja so wie so gefühlt so ein Trümmerhaufen am Kotterweg. Oh Gott, wie soll das überhaupt weitergehen? Können die bei Red Bull jetzt hier zuschließen? War ja so irgendwie die Mainstream-Meinung sozusagen. Und deswegen finde ich so, muss man das auch immer mal ins Verhältnis setzen, wo die Mannschaft letzte Saison war, was diese Saison passiert ist, und ja, da ist hat Ole Werner überhaupt der gesamte Club sehr viel, die Mannschaft selber natürlich sehr viel angestoßen.
Das ist auch wirklich interessant, wenn man da nochmal im Detail reinguckt, denn es war so, ich ich war auch zwischendurch mal kritischer mit Rasenballsport Leipzig. Es gab ja auch diese Phase, also die Saison begann Tabellenstand technisch sehr, sehr solide, immer Champions League Rennen. Und dann ist man mal bis auf den 6. Platz abgerutscht. Andere Teams haben deutlich besseren Fußball gespielt in dieser Phase und vor allem auch einen erfolgreichen Fußball. Und dann konnte man sich die Frage stellen, wiederholt sich jetzt vielleicht was, was wir in der Vorsaison gesehen haben, dass sie rausfallen. Und das Interessante ist aber, als ich mich jetzt dann nach der Saison nochmal mit Raba beschäftigt habe, dann war ich wirklich erstaunt darüber, wie gut eigentlich fast alle Statistiken sind. Also man hat die zweitmeisten Schüsse pro Spiel abgegeben nach dem FC Bayern. Man hat die drittwenigsten Schüsse pro Spiel zugelassen. Man ist dementsprechend auch bei den Expected Goals, also in der Offensive eben hinter Bayern. Es gibt einen Ausreißer, das sind die Expected Goals Against. Da ist man auf Platz 8. Also man hat zwar wenige Schüsse zugelassen, aber das waren oft große oder größere Chancen. Und dann habe ich nämlich nochmal reingeguckt, woher kamen eigentlich diese Kritik auch meinerseits, welche Spiele waren das? Und dann sind mir nämlich zum Beispiel gleich 3 Siege aufgefallen, wo der Gegner einfach richtig, richtig viele Chancen hatte. Es gab ein 1-0 gegen Wolfsburg sehr früh, 5. Spieltag. Da hatte Wolfsburg 22 Schüsse und trotzdem hat Leipzig 1-0 gewonnen. Es gab ein 2-1 gegen den FC Augsburg am 25. Spieltag. Da hatte Augsburg einen Expected Goals Wert von über 3 und trotzdem haben sie nur ein Tor daraus gemacht. Es gab ein Spiel gegen Eintracht Frankfurt. Das war okay, dass es gewonnen wurde, aber immerhin 16 Punkte. Plus, du hast gerade das HSV-Spiel ja gerade schon angesprochen. Lustigerweise gibt es noch ein Augsburg-Spiel, aber da war Augsburg trotz 15 Schüssen deutlich unterlegen. Das war dann ein 6-0.
Ja.
Aber so kam das dann eben wieder, dass ich mir dann rekonstruieren konnte, ach ja, stimmt. Deshalb war es eben quasi, das eine sind eben die Statistiken, das andere war, wie die Spiele gelaufen sind. Jetzt war es in der Vergangenheit immer so, dass wenn wir solche wankende Saisonverläufe gesehen haben, dass dann oft argumentiert wurde, naja gut, wir haben ja auch ein sehr junges Team. Und das ist ja nicht falsch. In der letzten Saison waren wir dann aber sehr kritisch, weil wir gesagt haben, also gut, irgendwann kann man das aber auch nicht mehr immer als Erklärung herannehmen. Wie würdest du denn jetzt diese Schwankungen auf hohem Niveau natürlich innerhalb dieser Saison bewerten?
Ich denke mal, da kommt auch dazu, dass ja vor der Saison im Sommer ein neues Spielsystem etabliert wurde. Ne? Also zum einen natürlich das Argument, junge Spieler wird immer herangezogen, ist ja de facto auch so. Es haben ja wirklich wieder Teenager in der Startelf gespielt, wie eben zum Beispiel Diomande, Ouedraogo, die aber alle eine super Entwicklung und auf ganz hohem Niveau eigentlich erstaunlicherweise performt haben generell. Ne? Aber natürlich sind die trotzdem erst 18, 19 gewesen und oder sind's noch und dazu kommt noch eben dieses veränderte Spielsystem. Also ich würde sagen, großer Fortschritt, das habe ich schon gesagt, in den Abläufen im Kreativspiel. Also das ist, wenn man da nochmal die Schablone drüber legt, das letzte Jahr unter Rose und jetzt Ole Werner, hast du einen ganz gravierenden Unterschied, was dieses, was das Kreieren von Chancen angeht. Und das hat auch damit zu tun, dass unter anderem Klopp und sein Team vor der Saison gesagt haben, wie wollen wir eigentlich Fußball spielen, wie sieht der neue Red Bull Fußball aus. Und dann haben die für alle Standorte so ein grobes Muster, das haben wir, glaube ich, beim letzten Mal schon mal besprochen, drüber gelegt. Ne? Das ist das 4-2-3-1 mit zwei Flügelstürmern und oder beziehungsweise ein 4-3-3 könnte man auch sagen. Und da mit vor allem, dass du halt zwei Flügelstürmer hast, einen sehr hoch postierten Achter und nur noch einen Sechser. Und dadurch kommt, glaube ich, auch diese defensive Instabilität vielleicht erstmal zustande, dass teilweise in der Restverteidigung bei Gegenstößen des Gegners hast du eben teilweise sehr viel Platz dem Gegner noch gegeben. Ne? Und in einigen Spielen, wenn du vielleicht wenn RB diese 100-prozentige Kompaktheit, das Anlaufen im Gegenpressing, wenn das nicht so da war, dann birgt dieses System auch die Gefahr, dass der Gegner halt zu vielen Chancen kommt. Das ist bestimmt auch einer der Hauptpunkte. Das hat Ole Werner neulich auch nochmal gesagt. Der Unterschied jetzt in der neuen Saison muss es einfach sein, dann viel weniger Gegentore zu bekommen oder weniger Großchancen zuzulassen, weil das, er hat es so konzipiert, ne, dass der Achter dann im defensiven Umschalten wieder zum Sechser wird. Das hat aber nur so mittel funktioniert, ne? Weil dann teilweise zum Beispiel Xaver Schlager sehr hoch postiert war, ist dann gar nicht mehr wieder mit zurückgekommen auf Seiwaldhöhe. Also das ist bestimmt so ein Punkt, wo man da an diesem System noch schrauben muss. Das ist aber auch auf dem Schirm, das wird analysiert und da wird es sowohl vom Personal her als auch was den Spielansatz angeht, da nochmal Justierungen geben. Generell ist das aber, was die Attraktivität angeht, das Offensivspiel, ist das aber aufgegangen. Ne? Also das ist wirklich, war wirklich so ein Switch, da wegzugehen von dem alten 4-2-2-2 oder Marco Rose hat dann auch manchmal Dreier- und Fünferkette gespielt. Das war dann alles sehr, sehr statisch so in der Schlussphase und das hat RB überwunden. Auch gegen tiefstehende Gegner, was immer so ein Problem war, ne? Wie bespielst du die? Hat jetzt natürlich nicht immer geklappt, aber wenn du dir die ganze Saison anguckst, ist das doch durch die beiden Flügelstürmer hast du da ein ganz neues Element drin gehabt. Finde, ja. War ein guter Schachzug von Klopp und natürlich Werner, der das dann umsetzt, einvernehmlich, das war so ja sozusagen so eine Grundlage, die die beiden vorher besprochen haben, bevor Werner Trainer wurde. Das finde ich war ein sehr guter Schachzug, das so umzustellen und das Red Bull-Spiel dann neu aufzustellen. Aber eben, was wir angesprochen haben, diese Pressing-Gegen-Pressing-DNA, das muss dann noch weiter geschärft werden, weil da war RB gerade in den Top-Spielen meiner Meinung nach auf Augenhöhe. Also wenn der Gegner besser wurde, wenn das Spiel schneller wurde, dann gab es gegen Bayern zwei Packungen, da gab es gegen Leverkusen zwei Niederlagen zum Beispiel. Also das war dann so ein Schwachpunkt, die Punkteausbeute gegen die Top-Teams, wohingegen das Spiel gegen den Mittelbau der Liga und die untere Hälfte dann tatsächlich oft gut funktioniert hat und da viele, viele Punkte halt auch zustande gekommen sind. Auch wenn einige, wie du angesprochen hast, ein bisschen glücklich waren.
Also zu den Baustellen kommen wir auf jeden Fall noch, aber dann lass doch mal mit der personell größten Veränderung einsteigen in die Saisonbilanz, nämlich Ole Werner. Du hast ihn auch hier als eigenen Aspekt mitgebracht. Was für eine Saison war das für Ole Werner? Was hat er anders gemacht als Marco Rose, jetzt jenseits von den taktischen Dingen, die du gerade schon erklärt hast?
Na, grundsätzlich hat, wie das jetzt bei Marco Rose natürlich ganz im Detail lief, das kann ich jetzt, kann ich gar nicht so sagen, aber Ole Werner hat auf jeden Fall, als er angefangen hat, erstmal sozusagen eine grundlegende andere Arbeitskultur, so einen anderen Arbeitsethos mit reingebracht. Er hat wie so ein die Mannschaft zusammengenommen und dann wurden ja auch von Seiten Marcel Schäfers eben so ein paar faule Äpfel, die man dann identifiziert hatte, wie Xavi Simons, Openda, aussortiert und dann gab es grundsätzlich erstmal einen anderen Nährboden für so eine Mannschaft, dass wieder so ein Teamspirit entstehen konnte und da wurden so ein paar ganz grundsätzliche Dinge geklärt, wie verhält man sich in der Mannschaft, wie arbeitet wer auf dem Feld zurück, ne? So ein paar, würde man meinen, Grundlagen, aber das war RB, das ist dieser Mannschaft abhanden gekommen. Und da hat Werner erstmal eine sehr klare, sozusagen gemeinsame Arbeitskultur sozusagen festgelegt und hat das dann verbunden mit diesem neuen Spielsystem umgesetzt. Also Grundlage war erstmal wieder das so, glaube ich, generell so etwas unscheinbarere Typen wie Seiwald, wie Baumgartner, die zwei Jahre zuvor überhaupt kein Standing innerhalb dieser Mannschaft hatten, dass die dann auch irgendwie die Grundlage vorgefunden haben, in der Kabine sich zu entwickeln, sich zu entfalten. Und das hat Ole Werner total gut geschafft. Er hat zudem wurde ja vorher kritisiert, er setzt zu wenig auf junge Spieler. Er hat natürlich gibt's auch welche, die jetzt in der Saison wenig gespielt haben, ne? Von den Jungen. Das ist ja tatsächlich aber bei RB auch immer so. Du kannst jetzt hier alle Jungs einsetzen, aber es haben doch sehr viele junge Spieler, wie zum Beispiel eben Uedraogo, dann wurde Gruda noch dazu geholt. Nusa ist auch noch als Teenager in die Saison gegangen. So, es haben doch sehr viele junge Spieler gespielt und konnten sich auch entfalten, aber mehr finde ich auch noch erstaunlich, dass das eben bei Spielern gelungen ist, die schon zwei Jahre da waren, wie Seiwald und Baumgartner.
Mhm. Dann war es ja so, dass Fitness ein Thema war in der letzten Saison. Also Marco Rose hatte da so die Philosophie, dass man sich die Fitness über den Spielbetrieb letztlich holt und das gar nicht so in eigenen Konditionseinheiten macht. Hat sich dahingehend auch was verändert?
Auf jeden Fall. Also die, das war überhaupt kein Thema die Saison. Die Fitness, das mag natürlich dran liegen. Der Vergleich ist dann immer ein bisschen schwierig wegen des internationalen Geschäfts. Ne? Das muss man natürlich auch Rose immer zugutehalten. RB kam ja aus Jahren der Dauer-Dreifachbelastung einfach, ne? Da sind dann natürlich, hast du viel weniger Zeit, Abläufe, so Offensivabläufe einzuschleifen, aber auch Fitness zu machen. Das war möglicherweise auch ein Thema der Saisonvorbereitung bei Rose damals, ne? Als es dann zum Beispiel dieses Marketing-Trainingslager in Anführungszeichen nach in den USA gab und sowas. Da hat der ganze Club auch draus gelernt. Und Werner und sein Team haben, also was Fitness angeht, das war sehr, wirklich super hingekriegt. Die Laufbereitschaft war immens, auch der Offensivspieler, also vor allem auch der Willen. Also wenn ich sehe, wie auch Diomandé, wie Baumgartner, wie die nach hinten mitgearbeitet haben, das war wirklich beeindruckend dieses Jahr.
Ja, aber es ist natürlich wirklich schwer, den Quervergleich zu ziehen. Aber bei den Sprints zum Beispiel ist Leipzig auf Rang 1. Da ist man, hat noch mehr Sprints angezogen als Hoffenheim und die da ganz lange vorne waren. Und das ist ja auch ein wichtiger Teil des Spiels gewesen. Also wir haben quasi andere Athletik, wir haben eine andere Chemie innerhalb des Teams. Das war ja auch, ist ja auch nicht so untypisch, dass sich das ändert. Und wenn der neue Trainer reinkommt, wird es nochmal ein bisschen einfacher, auch für eben Spieler, die bisher nicht so die Rolle gespielt haben, auch in der inneren Teamhierarchie. Aber wir haben ja trotzdem weiterhin einen ganz interessanten Mix im Kader. Also wir schauen später noch genauer auf die einzelnen Spieler im Kader. Aber wenn wir jetzt mal so auf die Altersstruktur und eben die, ja, keine Ahnung, wie du es nennen willst, Führungsspieler gucken willst, da ist es ja so, es gibt ein paar alte Bekannte und es gab aber eben Raum für Leute reinzuwachsen, weil eben jemand wie Xavi Simons, der ganz offensichtlich viel Platz in der Kabine eingenommen hat, weil der weg war. Was weiß man denn darüber, wie sich das verändert hat? Hat es auch eine Weile gedauert, bis die sich gefunden haben? Oder gibt es da eine Entwicklung nachzuzeichnen?
Es ging überraschend schnell. Das war natürlich am Anfang nochmal dieser Nackenschlag des Bayern-Spiels, erstes Saisonspiel, ne? Das 0-6 in München. Aber das wird sozusagen auch bei RB oder generell zählt das irgendwie noch mit zu der alten Ära, weil der ja Xavi Simons noch mit da war. Der ist ja erst kurz darauf gewechselt und dann da ging Openda noch und dann hatte man irgendwie das Gefühl, mit dem, ich glaube, 2-1 oder 2-0, ich weiß gar nicht mehr genau, gegen Heidenheim, erstes 2-0. Heimspiel, 2-0, dann, das war so für mich diese Geburtsstunde des neuen Teams. Da hat zum Beispiel Baumgartner ein super Spiel gemacht und hat sich dann hinterher auch in die Mixzone gestellt, weiß ich noch, und sagte, natürlich ist das ein ganz wichtiger Punkt, dass Xavi Simons jetzt weg ist, weil auch Baumgartner stand da im Schatten, konnte sich nicht so richtig entfalten und dann war er weg. Er hat sich entschieden, waren irgendwie Abwanderungsgedanken, glaube ich, nach Crystal Palace. Er hat sich entschieden, auch das Vertrauen gespürt von Werner, von Marcel Schäfer. Wir setzen jetzt auf dich, wir setzen auf genauso Typen wie dich. Und das war für mich also richtig ein bisschen so eine Befreiung des Teams, so von den Stars, ein bisschen von den Glamour-Stars, sondern hin zu einem anderen Typus Spieler wieder. Also Leute wie ich schon gesagt habe, wie Baumgartner, wie Seiwald, wie Orban, die Arbeiter, die bisschen die Demütigen, die guten Jungs irgendwie, die waren auf einmal die Stars und, und weniger die Bling-Bling-Boys.
Und gleichzeitig war das ja auch dann die Phase, also gegen Heidenheim wurde Diomandé zum Beispiel schon eingewechselt. Das ist ganz interessant, in den Anfangsspieltagen, da war Bakayoko noch viel entscheidender und später erst dann kam dann diese Dominanz von Diomandé und Nusa, über die wir sicherlich später auch noch sprechen werden. Jetzt ist es ja so, dass die gesamte Saison eigentlich eine unplanmäßige für Leipzig war, denn du hast einen Kader und auch den Anspruch, alle drei Tage ein Spiel zu haben für möglichst lange in der Saison und jetzt hattest du ellenlange Wartezeiten und nach dem Ausscheiden gegen den FC Bayern im DFB-Pokal waren das eben ganz normale Trainingswochen mit einer, also es ist einfach nicht das, worauf Raber alles ausgelegt hat bei Leipzig. Wie hast du denn Ole Werner wahrgenommen in der Kommunikation in diesen Trainingswochen? Weiß man, ob er im Training da auch quasi aufsatteln konnte. Also ab dem Ausscheiden aus dem DFB-Pokal hatte man ja wirklich noch mehr Zeit, nicht nur sich auf den nächsten Gegner vorzubereiten, sondern ja letztlich vielleicht auch eine Grundlage schon für die nächste Saison zu legen.
Ja, auf jeden Fall. Das war auch ganz wichtig, sozusagen dieses Jahr jetzt zu nutzen. Vielleicht war es auch mal wichtig, ne, dass mal zwischendrin so ein Jahr dabei ist für RB, um eben diesen neuen Spielstil auch anzunehmen und da das Fundament zu schaffen jetzt für die neue Saison. Und das ist auch so ein Punkt, weshalb jetzt gar nicht so viel über großartige Neuverpflichtungen gesprochen wird. Natürlich werden die jetzt Spieler ersetzt, wenn jetzt ein Lukeba geht, ne, dann kommt natürlich da ein neuer Linksfuß für die Innenverteidigung, aber so im Fokus steht jetzt eigentlich eher die Spieler, die da sind, innerhalb dieses veränderten Spielsystems auch weiterzuentwickeln. Und da gibt es halt noch unglaublich viel Potenzial nach oben. So ein Uedraogo hat, glaube ich, auch nur erstmal einen Bruchteil all seiner Fähigkeiten gezeigt. Auch ein Gruda, wenn der gehalten werden kann, wovon ich mal ausgehe, ne, wurde ja extra seine Verabschiedung verschoben, weil sehr wahrscheinlich anzunehmen ist, dass man sich da mit Brighton einigt und er dann fest oder aber mit einer nochmaligen Leihe wieder nach Leipzig zurückkehren wird. Und deswegen, ja, war es sehr, sehr wichtig und ich bin mal gespannt, wie das jetzt überführt wird, dann eben in die auch für Ole Werner neue Dreifachbelastung oder für einige Spieler neue Dreifachbelastung, wenn du dann halt die Champions League Wochen noch dazu hast und da deutlich weniger Trainingszeit hast, alles ist viel komprimierter, viel läuft über Video. Das wird für alle dann eine Herausforderung, weil der Club kennt es zwar, aber eben das Trainerteam, aber auch für Teile der Mannschaft ist es neu.
Ich finde, damit können wir eigentlich so in deinen zweiten Aspekt reingehen, nämlich die Baustellen, die man dann trotz allen Erfolges in dieser Saison doch noch hat. Und ich würde gerne mit einer eigenen, die ich selber mitgebracht habe, starten und dann, weil das nämlich hier daran anknüpft. Denn wir haben so eine einerseits, andererseits Diskussion, wenn wir Leipzig angucken. Auf der einen Seite haben wir nach dem FC Bayern das beste Flügelspiel in der Bundesliga gesehen. Auf der einen Seite Nuso, auf der anderen Diamandé. Es waren nicht immer exakt die, aber schon in den allermeisten Spielen. Und das hat ja auch dazu geführt, dass beide mit sehr viel Lob überhäuft wurden. Gleichzeitig hatte man aber auch den Eindruck, und gerade so in der Schlussphase der Saison, als dann die Champions League erreicht war, ich meine, ich will jetzt das 1:4 beim SC Freiburg am 34. Spieltag nicht zu groß machen, aber es gab auch andere Spiele, in denen man gesehen hat, wenn Gegner es geschafft haben, wie auch immer, Diamandé und Nusa aus dem Spiel zu nehmen oder die beiden mal nicht den besten Tag hatten, was in dem Alter ja wirklich noch häufiger vorkommt, als wenn man dann noch ein bisschen ein etablierterer und älterer, erfahrenerer Spieler ist, dann war es manchmal dann doch schon ganz schön dünn, was Leipzig offensiv gebracht hat. Glaubst du, dass dieser Fokus aufs Flügelspiel auch eine zukünftige Baustelle werden kann, die wir jetzt in der Saison aber wirklich nur in Andeutung gesehen haben?
Na, vor allem finde ich, ist dieser Fokus aufs Flügelspiel jetzt erstmal in dieser Saison eine sehr gute Neuerung gewesen und eine Facette, die uns jetzt, denke ich mal, auch die nächsten Jahre begleiten wird. Und natürlich muss dann auch die Kaderplanung, das Scouting so ausgerichtet sein, dass du eben verschiedene Flügelspieler hast, dass, wenn jetzt mal einer einen schlechten Tag hat oder so, dass du dann halt adäquat wechseln kannst, was in der Saison eigentlich ja schon so war, ne? Mit Bakayoko, mit Diomande für die Seite, Nusa Kruda kann das auch spielen, dann noch ein paar Jungs hinten dran, wie Gomis zum Beispiel. Also grundsätzlich brauchst du da halt Alternativen auf der Position. Mit Bakayoko ging das jetzt so ein bisschen schief, weil der dann länger verletzt war und dann war er irgendwie komplett aus dem Rhythmus, außer Tritt und hat dann nie wieder so richtig in die Saison reingefunden. Ich denke aber, also falls er denn bleibt und falls er jetzt eine vernünftige Vorbereitung hat, auch jetzt mit dem Wissen, ein Jahr Leipzig schon hinter sich zu haben, kann auch Bakayoko noch mal richtig zünden. Mir hat er eigentlich sehr gut gefallen, die ersten Spieltage, als er im Saft war und dann noch gespielt hat. Hat ja auch 2-3 entscheidende Tore geschossen in der Saison. Also ja, klar ist es, stellen sich die Gegner auch besser darauf ein, ne? Das ist ja dann wie immer, wenn irgendwie eine Mannschaft anders spielt, ne, dann ist das immer erstmal so ein Überraschungseffekt. Und insofern brauchst dann, wenn sich alles jetzt auf Diomandé fokussiert, dann musst du halt dann vielleicht in der Spur daneben, zum Beispiel auf einen Spieler wie Riedle Baku, kommt es dann an, dass er dann in die entstandenen Lücken stößt, und das ist noch zu wenig passiert, ne? Also da brauchst du zum Beispiel noch mehr Aktivität, dann vielleicht der Außenverteidiger des Achters, des Zehners wie Baumgartner, um das vielleicht zu kompensieren, obwohl bei Baumgartner ist es ja eigentlich sehr gut gelungen, ne? Ich meine, der ist Topscorer, glaube ich, mit 23 Scorerpunkten in der Saison. Das noch vor Diomandé. Insofern ist das in Ansätzen, also ich würde jetzt nicht sagen, es ist zu einseitig, sondern man hat ja auch oft genug gesehen, dass das einfach dann funktioniert. Und beim FC Bayern ist es ja ähnlich, ne? Wenn dann Olise dann da ansetzt und nach innen zieht, das ist halt einfach ganz schwer zu stoppen. Und so ähnlich ist es halt auch mit Diomandé. Aber klar, der bleibt jetzt noch ein Jahr, das ist schön, aber natürlich muss man dann. Er hat das gesagt, deshalb bleibt gestern im Kicker-Interview, hat das bestätigt.
Okay, das hatte ich nämlich nur, ich hatte gestern schon drei Aufnahmen, ja. insgesamt ja, acht genau. Stunden, deswegen nicht so also, viel Medien konsumiert.
Also Oliver Minzlaff hat ja sozusagen von ganz oben das Go gegeben, wir brauchen die 100 Millionen von Diomandé Einnahmen nicht. In der Saison.
Fragen zum Konstrukt Rasenballsport genau. Leipzig.
Ja, er wird noch teurer werden. Er soll gehalten werden und noch also mindestens ein Jahr. Und damit hat Marcel Schäfer dann die Garantie, dass er ihn eben behalten darf, nicht verkaufen muss, auf Angebote eingehen muss, sondern dass eben die Transfererlöse anderweitig eingeholt werden sollen.
Also wir müssen jetzt nicht wieder das ganz große Thema aufmachen, aber man kann schon wirklich gut verstehen, warum einfach ganz viele Fans anderer Vereine sagen, boah, das ist einfach ein so irrer Wettbewerbsvorteil, den sich da Raber Leipzig selbst erkauft hat. Das also kann man schon verstehen. Wer kann das schon sagen? Die 100 Millionen, die brauchen wir jetzt gerade nicht. Und ja, ich weiß, inzwischen ist es auch aus Transfereinnahmen vorheriger Saisons finanziert, aber die Anschubfinanzierung kam ja komplett vom Brausehersteller plus der Schuldenerlass, also der Private Equity Swap. Entschuldigung, das ist ja kein Schuldenerlass, sonst ruft die Pressestelle wieder an. Es ist schwierig. Aber wir müssen diese Diskussion jetzt nicht gleich wieder führen. Du kennst sie ja auch zur Genüge.
Ja.
Aber an solchen Punkten.
Naja, und es ist natürlich auch so, es hat ja auch immer ein Geschmäckle. Jetzt ist Minzlaff ja Aufsichtsratsvorsitzender auch, hat er sich ja noch ganz clever sozusagen mit reinschreiben lassen bei den Posten bei seinem Abgang. Aber es ist natürlich und bleibt ja auch so, dass er ist nun mal einer der drei CEOs des Investors und Hauptsponsors. Und letztlich ist, also braucht man nicht drum herum reden, wenn was er sagt, hat Gewicht. Ne? Also wenn Minzlaff entweder das Go gibt zu verkaufen oder eben nicht bei solchen Top-Transfers, ja, nur dann kann dann der Sportdirektor, der direkt bei RB Leipzig ja angestellt ist, dann eben auch handeln, ne?
Ja, also man hätte gar nicht den Fake e.V. aufsetzen müssen, um quasi 50+1 zu umgehen, weil de facto umgeht man es ja trotzdem, weil was Minzlaff sagt, wird gemacht. Das ist wirklich eine andere Diskussion. Es ist mir nun an dem Teil hier nochmal aufgefallen. Aber weil wir gerade bei der Frage waren, Flügelspiel versus Zentrumsspiel, das ist natürlich richtig, was du sagst mit den Außenverteidigern. Das hat man ja auch in manchen Spielen gesehen. Also es gab ja auch die Spiele, wo Baku dann zum Beispiel mal auf der Halbspur an Diomandé vorbeigezogen ist und den Ball an die Grundlinie bekommen hat.
Das hat gerade zuletzt, ich glaube, das war gegen Union, da hat das richtig gut geklappt. Ja, also da hat Baku richtig viele, gerade erste Hälfte, Top-Torchancen gehabt. Ich hat dann nur noch zu wenig draus gemacht, aber an sich kann das so sehr gut funktionieren. Dadurch, dass du halt dann Ouedraogo als sehr offensiven Achter da mit drin hast, Baumgartner da reinstößt. Ich würde jetzt nicht sagen, dass das RB-Spiel nur über die Flügel funktioniert hat in der Saison. Was eher der Punkt für mich ist, dass RB hätte noch mehr Torgefahr kreieren müssen eigentlich über die Mitte, ne? Weil wenn du zwei so gute Flügelspieler hast, die auch zur Grundlinie durchstoßen können, die Bälle nach innen spielen, dann hat, also für mich auf der Mittelstürmerposition müsste da noch mehr Torgefahr entstehen. Das liegt natürlich manchmal auch an der Präzision der Bälle, aber für meine Begriffe, wenn man da noch einen Mittelstürmer hat, Romelu hat sich ganz gut eingefügt, ohne Frage, ganz gute Saison, aber es müsste hinter Romelu, müsste noch ein international erfahrener Mittelstürmer da stehen. Ich glaube, dann hätte RB noch deutlich mehr Tore geschossen. Also wenn ich da sehe, wie Schick zum Beispiel agiert hat beim 4:1 von RB in Leverkusen, wo Leverkusen wirklich unglaublich gut gespielt hat. Die haben ja auch eine sehr unkonstante Saison gespielt. Aber in diesem Spiel war die absolut Champions League Top-Niveau für meine Begriffe. Und dann eben so ein Stürmer wie Schick da noch drin zu haben, ja, ist vielleicht eine Transferüberlegung wert für diesen Sommer.
Aber kann es nicht sein, dass man den Stürmer schon hat und dass wir einfach nur eine Ausnahmesaison von Romelu gesehen haben? Denn also man hat das immer wieder bei Mittelstürmern und lustigerweise gerade bei Leipzig kennt das. Also schau dir an Šeško ganz am Anfang, schau dir an, wie Schick ja auch. Also wie das quasi immer mal wieder aussah bei Mittelstürmern, dass die in der ersten Saison ihre Expected Goals underperformed haben, manchmal noch so ein bisschen uneingebunden wirkten, weil der Mittelstürmer hat nicht so wirklich viele Aufgaben bei Leipzig, also gegen den Ball natürlich, aber geht erstmal darum, da zu sein, aber es wird ja oft über die Flügel gespielt und auch, also lange Bälle zum Beispiel spielen ja im Grunde gar keine Rolle bei Rasenballsport Leipzig, zumindest nicht im Aufbauspiel in die vorderste Reihe, das heißt, du bist auch kein Zielspieler als Stürmer, plus Flanken ist inzwischen zum Glück auch nicht mehr so das Riesending, also sprich, ich gucke mir die Statistiken an von Romelu und ich sehe, nach Expected Goals hätte der 14 bis 15 Tore schießen können in dieser Saison und damit wäre er auf einem Level mit Diamondé und wir hätten jemanden, der quasi genauso gut ist wie der beste Flügelstürmer, den man gerade hat. Er hat eben daraus aktuell nur 9 Tore gemacht und in der Regel ist es so, es kann natürlich sein, dass wir feststellen, Romelu hat keinen guten Abschluss und er underperformt seine Expected Goals immer wieder. Aber ehrlich gesagt, ich habe ja die Tore gesehen, die er gemacht hat und meiner Meinung nach hat er einen fantastischen Abschluss. Das heißt, eigentlich würde ich davon ausgehen, nächste Saison gibt es so eine Regression zur Mitte und entweder macht er genau seine Expected Goals oder halt nicht ganz so viel weniger. Ja. Und dann sagen wir beide wieder, ja Mensch, der hat aber einen ganz schönen Sprung gemacht.
Würde ich mitgehen, aber was passiert zum Beispiel, wenn der sich mal verletzt, dann hast du dahinter nur Konrad Harder.
Das stimmt natürlich.
Als Nummer zwei, das ist, also ich mag den irgendwie so von seiner Bulligkeit, von seinem Spiel, aber das ist noch kein Stürmer für mich auf Champions League Niveau. Also den kann man da mal bringen, der macht vielleicht der gegnerischen Abwehr ein bisschen Angst, wenn er da so angebraust kommt, so mit seiner Statur und so, aber er ist, was so sein ganzes Spielverständnis angeht, Positionierung und so, ist der halt wirklich noch nicht so weit. Und insofern finde ich, würde RB schon noch ein zweiter Mittelstürmer beziehungsweise ein dritter dann ganz gut tun. Aber also ich muss auch sagen, in der ersten Saisonhälfte hat mir Romelu sogar noch besser gefallen, weil er da gerade auch in das Aufbauspiel noch ein bisschen mit eingebunden war. Er hat sich oft sehr tief fallen lassen, hat Bälle festgemacht, hat die weitergeleitet. Da waren so ein paar Spiele dabei, zum Beispiel in Dortmund war das super beim 1:1. Augsburg auch, wo RB so hoch gewonnen hat, ne? Also da war er so ganz entscheidend im Aufbauspiel auch mit dabei und hat sich dann aus einer etwas tieferen Position so wieder nach vorn geschoben. Das habe ich irgendwie in der Rückrunde weniger gesehen von ihm. Also ich weiß nicht, woran das liegt. Und dazu kamen halt noch ein paar unglückliche Abschlüsse, Positionierung. Aber ja, es war auch sein erstes Jahr in der Bundesliga und dafür hat das, finde ich, auch was seine Fertigkeiten am Ball angeht, eben die Einbindung ins Spiel, hat das schon ziemlich gut gemacht. Ich glaube auch, dass der in der zweiten Saison noch mehr vielleicht auch mit durch den anderen Rhythmus, ne? Du hast ja dann auf einmal einen ganz anderen Rhythmus in Champions League nochmal anders in Tritt kommt.
Ja, und vielleicht war das, also müsste ich jetzt nochmal in die Spiele reingucken, das schaffe ich natürlich leider jetzt nicht mehr, aber vielleicht war das auch einfach so, dass er in der zweiten Hälfte, wenn Romelu entgegengekommen ist, dann macht er damit natürlich auch das Spielfeld kürzer, weil heutzutage rücken die Innenverteidiger dann mit, entweder gehen sie direkt mit oder eben so ungefähr und indem er dann höher positioniert bleibt, machst du letztlich den Raum größer, in den Leipzig sich reinkombinieren kann. Vielleicht war das so eher in manchen Spielen in der Rückrunde dann seine Aufgabe und dann ist er eben einfach nicht so viel zu sehen, das muss man sagen.
das hat übrigens auf der Gegenseite dann bei Leverkusen bei Schick super geklappt, ne? Dass der sich sehr hat tief fallen lassen und dann die Abwehr, teilweise Willi Orban, da richtig weit in Richtung Mittellinie mitgezogen hat und dann waren die Räume auf einmal da. Mhm. Aber ja, auch das hat Romelu bei RB geschafft, vor allem in der Hinrunde.
Aber weil wir über das Thema Flügelspiel und ob der Flügelfokus vielleicht zu groß ist, hier reinkamen. Mhm. Also es ist natürlich völlig richtig zu sagen, dass Christoph Baumgartner eine herausragende Saison gespielt hat. Da muss man sich nur seine 13 Tore und 8 Assists angucken. Also das war ja Wahnsinn. Es gab ja auch diese Phase, in der immer Baumgartner getroffen hat und eigentlich fast auch immer mit dem Kopf, was man auch nicht so unbedingt erwartet hätte. Trotzdem habe ich den Eindruck, wenn ich jetzt eben versuche zu vergleichen, was eben zum Beispiel der FC Bayern, der auch ein sehr flügellastiges Spiel hat, anders macht als Leipzig. Und ja, mir ist völlig klar, dass es da nochmal Unterschiede gibt, aber Leipzig kann sich nicht mit so vielen anderen messen, weil man eben schon das drittbeste Team der Liga ist und offensiv das zweitbeste Team der Liga. Dann finde ich, dass es da, also Leipzig geht einfach sehr viel immer noch an die Grundlinie und versucht irgendwie hinter den Rücken der Abwehr zu kommen, auch bei tiefstehenden Gegnern, und witzigerweise funktioniert das auch hin und wieder. Aber manchmal fehlt da die Geduld. Was Bayern halt wirklich sehr, sehr häufig macht, ist, dass sie auf dem Flügel versuchen, haben so ihr 3 gegen 3, manchmal ihr 4 gegen 4, schieben Spieler um Spieler hin und dann gucken sie, können wir uns da durchzocken. Inzwischen vermeiden sie die Flanke. Früher haben sie da immer geflankt und dann war der Angriff oft schon vorbei. Und dann aber, wenn sie da nicht durchkommen, dann geht's zack, zack über den Zehnerraum, geht's entweder auf die andere Seite, und es gibt aber immer die Gefahr, dass derjenige, der da im Zehnerraum am Ball ist, das ist dann meist einer der Sechser oder eben Musiala, wer auch immer, wen sie da immer auch auf die Zehen geschoben haben. Mhm. Es gibt immer die Gefahr, dass derjenige den Chipball spielt in den Strafraum oder den Steckpass hinter die Kette in den Strafraum, weil eben im Strafraum auch immer Spieler sind. Und das setzt die gegnerischen Defensiven einfach unter enormen Stress, weil du nie weißt, was kommt. Und es kann eben sein, dass ganz langweilig in Anführungszeichen einfach nur der Ball verlagert wird auf die andere Seite. Dann hast du meistens auch schon ein Problem, weil du musst alle hinschieben. Und es kann aber auch sein, jederzeit können sie dich erwischen mit einem Pass in den Strafraum. Ganz oft spielen sie da Pass, Ablage, Schuss. Das ist so das, was Bayern da ganz oft spielt. Solche Elemente sehe ich bei Leipzig, also vielleicht stehe ich da auch gerade auf dem Schlauch, aber so richtig eigentlich noch nicht. Kann es sein, dass Leipzig da manchmal auch die Geduld fehlt und dass sie zu sehr immer noch daran denken, wir müssen irgendwie hinter die Kette kommen, irgendwie an die Grundlinie, und es klappt ja auch oft genug, dass es noch nicht zu einem Problem wird, aber kann das vielleicht ein nächster Entwicklungsschritt sein?
Ja, würde ich dir recht geben, dass du einfach die Vielfalt, die Varianten, die Optionen dieses Systems noch mehr ausnutzen kannst. Jetzt denke ich mal, ging es erstmal darum, sozusagen generell dieses Spielsystem zu etablieren und die Tiefe zu suchen. Und das, wie du das sagst, das hat ja auch oft genug geklappt, nur vielleicht mit zu wenig Ertrag. Also ich erinnere mich an ganz viele Bälle, wenn Diomandé ist dann durchgestoßen, spielt den Ball so Mitte Strafraum zurück und dann ist dann da gerade keiner irgendwie positioniert. Ja. Ne? Also auch so ein Thema Position. Positionierung ist glaube ich noch ein Thema und eben die Varianten, auch Geduld, was du ansprichst, das ist schon so, ne? Jetzt ist es natürlich immer ein bisschen schwer, so diesen Vergleich FC Bayern, die ja sozusagen so diese Endstufe sind, das jetzt auf die neu formierte Umbruchsmannschaft sozusagen von RB direkt anzulegen, aber klar, also wenn es jetzt um Weiterentwicklung für die neue Saison geht, dann muss das ein Thema sein. Dieses Flügelspiel noch viel, viel feiner auszubalancieren, damit es dann auch weniger ausrechenbar wird, um eben genau das zu umgehen, dass sich die Gegner darauf einstellen und Nusa oder Diomandé da kalt stellen, und dann ist es deutlich weniger erfolgsversprechend.
Und dann haben wir eben, wenn wir auf die Saison schauen, hat man schon einen deutlichen Cut nach dem Ausscheiden im DFB-Pokal gegen den FC Bayern, weil danach wurde in der ersten Phase wurde nur ein Spiel verloren gegen den VfB Stuttgart zu Hause, auswärts, mit 0-1. Ansonsten alles gewonnen oder unentschieden gespielt, und dann ging es erst mit der erreichten Champions-League-Qualifikation, ging es wieder ein bisschen dahin. Mhm. Da war dann auch die Spannung, glaube ich, nicht mehr so da. Also dieses 1-4 in Leverkusen zum Beispiel.
Ja, genau, da war es ja dann kurz davor noch, ne? Da brauchten sie ja noch einen Sieg. Und das richtig, also da war dann, also das ist eh immer, also jetzt war ein großes Thema, RB will noch den Punkterekord schaffen. Ne? 68 Punkte wollten sie ja unbedingt, hat noch keine Bundesligamannschaft in Leipzig geschafft. Und das ist dann aber immer so, genau so ein Problem, weshalb das auch nie erreicht wurde, wenn irgendwann dieses Ziel erreicht wurde. Und das ist dann meist so ein großer Kraftakt für alle Beteiligten, weil da so viel Druck drauf ist, ne? Weil alle wissen, wenn das Ziel verpasst wird, da fliegen in Leipzig die Fetzen, ne? Also das ist immer so ein Riesendruckabfall, wenn es dann erreicht wurde. Deswegen sind die Mannschaften einfach dann, es ist jetzt kein böser Wille, dass sie dann nicht mehr Fußball spielen wollen oder sie die Füße hochlegen, die sind dann einfach mental aus meiner Beobachtung platt. Also das ist einfach, es entweicht einfach dieser immense Druck, der sich die ganze Saison aufgebaut hat, diese Champions League zu schaffen. Mhm. Ja, die natürlich von oben, also von Minzlaff immer dann geschürt wird, die Erwartungshaltung und der Druck ist ja auch völlig okay, dass man Ziele hat und ehrgeizig ist, nur es baut sich dann immer mehr Spannung auf, so. Mhm. Ist mein Gefühl. Aber was war eigentlich deine Frage? War das schon die Frage?
Nee, eigentlich wollte ich jetzt auf die Schwäche gegen Top-Teams zu sprechen kommen.
Ach so,
also Leipzig
ja.
Hat insgesamt 9 Niederlagen in dieser Saison gesammelt und davon sind 2, 4, 6 sind gegen Top-Teams aus den ersten 6 Rängen sind geschehen. Du hast es ja auch als Aspekt mitgebracht. Und dazu muss man noch sagen, 2-mal gegen den BVB unentschieden gespielt. Das kann man jetzt so oder so sehen. Da war es aber auch so, also vor allem im Heimspiel damals, dass der BVB ja sogar noch die Chance hatte, also mit diesen späten Toren ausgeglichen hat und dann sogar noch das 3-2 hätte machen können. Also das fühlte sich auch, glaube ich, eher wie eine Niederlage an, obwohl es ein Unentschieden war. Was fehlt denn da, Raba, noch?
Also die Spiele gegen Dortmund würde ich mal ausklammern, weil das beides sehr, sehr gute Spiele waren. Also die hätten, ich gebe dir recht, also ganz am Ende hätte Dortmund sogar noch gewinnen können, aber die 80 Minuten vorher hat RB im Heimspiel jetzt ein super Spiel gemacht. Sie haben auswärts, das habe ich, glaube ich, auch als einen so Moment der Saison genannt, wo ich dachte, so okay, als in Dortmund war das 1-1, das war wieder ein richtig scharfer Fußball, sie haben die Bälle erobert, sie hatten tolle Umschaltsituationen. Das war also so ein klassisches RB-Spiel, was ich da gesehen habe, fand ich so einen ganz spannenden Moment. Also die Spiele gegen Dortmund fand ich beide gut. Die hätten auch anders ausgehen können. Das war eher dieses Problem der wackeligen Schlussphasen, wie auch immer das dann genau zu erklären ist. Ich würde mal sagen Qualitäts- und Substanzverlust durch Wechsel. Weil RB einfach nicht diese breite Bank hat, vielleicht auch ein bisschen irgendwie eine mentale Sache oder so, da ist RB zu oft völlig ohne Not eigentlich in so wackelige Schlussphasen geraten, wo dann eben in 10 Minuten die 80 Minuten zuvor dann auch kaputt gemacht werden können. Ne? Das ist aber nochmal ein anderes Thema. Also die Spiele mal ausgeklammert, aber gegen Bayern München, gegen Bayer Leverkusen, in Hoffenheim, in Stuttgart gab es überall Niederlagen und zum Teil deutliche Niederlagen. Und ich hatte das schon ganz kurz angedeutet. Ich erkläre mir das eigentlich damit, dass RB das Spielsystem, das teilweise hohe Pressing gegen Mannschaften, die schneller spielen, die wendiger kombinieren, halt die aufrechterhalten konnte. Also du hattest viel zu viele Lücken auf dem Feld und diese Mannschaften können es halt ausnutzen. Und das ist ein Problem, wo die Mannschaft ran muss. Also jetzt kein Zufall oder irgendwie Pech in den Spielen oder so, sondern schon ein strukturelles Problem. Das ist eben der sehr, sehr offensive Ansatz von RB, der nicht funktioniert hat. Also da muss sich die Mannschaft eine andere Herangehensweise, eine andere Reife erarbeiten, gegen diese Gegner das Spiel vielleicht auch anzupassen und noch mehr so diese Pressing-DNA vielleicht wieder zu verinnerlichen. Und das ist ja kein, sagen wir mal, kein Grundfähigkeit von Ole Werner. Vielleicht ist das auch ein Teil, der ist ja eigentlich eher ein Ballbesitz Fußballlehrer. So bringt er das mit von Bremen, hat natürlich auch immer die aggressive Spielweise und so, ist immer mit drin, aber so dass diese Pressing-Netze noch dichter zu schließen, dieses Pressing noch besser anzuleiten, das würde ich mal sagen, ist so eine Hausaufgabe für die neue Saison. Und dann kann das auch gegen Top-Teams noch besser laufen. So war das in den Spielen auf Champions League Niveau, und da wird RB ja abgeprüft nächste Saison ständig.
Genau.
War es jetzt noch zu wenig. Ne? Insofern sollte das schon sehr ernst genommen sein und auch als so eine Warnung begriffen werden, was aber glaube ich auch so ist, weil es Ole Werner eben selbst auch schon angedeutet hat, da mehr ein höheres Augenmerk auch auf die Defensive zu legen und da jetzt hier so blauäugig dem Gegner von solcher Qualität so viel Raum zu überlassen.
Hm.
Ne, wir haben ja gesagt, sich da rausziehen zu lassen in der Abwehr und dann dadurch entstehen Räume. Das ist ja eigentlich sehr, sehr einfach, ne? Was zum Beispiel Leverkusen gemacht hat, wo RB da in so offene Messer gelaufen ist, sozusagen.
Ja, und ich meine, es ist natürlich auch, es ist Teil der Spielanlage. Ich habe da vorhin drüber nachgedacht, als wir über die defensive Stabilität gesprochen haben. Mhm. Das bezieht sich ja vor allem auf diese Spiele hier. Es gibt noch ein paar andere, wo man auch dieses Thema hat. Aber vor allem in diesen Topspielen wurde es halt dann auch mit Niederlagen bestraft. In anderen Spielen hat man halt dann trotzdem gewonnen, obwohl man defensiv ein bisschen gewackelt hat. Da habe ich vorhin schon drüber nachgedacht. Es liegt halt in der Spielanlage. Du hast ja das Umstellung auf 4-3-3 hast du erklärt. Wir haben nur noch einen Sechser und eben die Überlegung, einer der Achter oder der Achter, der andere ist ja ein Zehner, der soll zum Sechser werden im Umschalten. Dann habe ich überlegt, wie machen das eigentlich gerade so die anderen, also die besten Teams Europas? Und da muss man sagen, deren Antwort ist ja eigentlich sogar radikaler. Also klar, da wird dann auch eine zweite Sechs zurückgezogen im Umschalten, aber eigentlich direkt im quasi in der Vorbereitung des Konters. Also wenn du dir anguckst, wie sind sie postiert, während sie noch den Ball haben, ist es ja dann eigentlich eine ganz normale 1 gegen 1 Restverteidigung und dementsprechend sieht es ja dann auch manchmal aus. Also Bayern spielt da 2 gegen 2 und der Sechser hat noch einen Spieler, wenn der Gegner überhaupt so mutig ist, noch einen Gegner höher zu positionieren. Meistens sind einfach nur zwei Offensive, die vorne drin stehen. Mhm. So sieht es bei PSG auch aus und so weiter und so fort. Also sprich, die Antwort anderer Teams ist, die einen ähnlichen Ballbesitzansatz verfolgen, noch radikaler zu sein, zu sagen, wir schieben noch einen weiter vorne, dann wird nämlich auch das Gegenpressing ein bisschen besser, das Pressing wird besser und dann ist aber das Problem, dann musst du in der letzten Kette die Qualität an Verteidigern haben, die dann diese 1 gegen 1 Situation gegen sehr schnelle Spieler in der Regel für sich gewinnen, plus du musst einen Torhüter haben, der auch in der Lage ist, da viel nochmal wegzunehmen. Also alles, was quasi so 30 Meter vors Tor kommt, ist dann eigentlich quasi Aufgabe des Torhüters. Der muss dann da sein und den Rest müssen die Innenverteidiger lösen. Und da bin ich mir eben noch nicht so ganz sicher, ob das Leipzig mit dem bestehenden Kader so schon tun könnte. Also ich weiß nicht, wie schnell Van de Voort ist. Man hat ihn ja jetzt schon manchmal gesehen. Er hatte sehr gute Spiele mit dabei. Bei Gulaschi hätte ich meine Zweifel. Ich finde, Willi Orban ist ein ganz toller Innenverteidiger. In der Endgeschwindigkeit aber vielleicht auch nicht mehr so auf dem allerhöchsten Level. Also das scheint mir so ein Konflikt zu sein, so ein Zielkonflikt zu sein, den du entweder damit beantwortest, dass du sagst, wir müssen ein bisschen zurückhaltender spielen und dann ist es eher wieder so ein kleiner Rückschritt Richtung Marco Rose, denn genau daran lag auch so ein bisschen, dass er an diesem 4-2-2-2 immer so festgehalten hat, zumindest an diesen zwei Zentralen. Oder du musst es eben lösen, aber dann halt über Transfers.
Ja, das ist natürlich bei Orban immer, wird ja schon seit Nagelsmanns Tagen, da saß er ja damals auf der Bank, weil er dann Konaté und Upamecano da in der Innenverteidigung spielten, ist das immer ein Thema, dass er jetzt nicht der Allerschnellste ist, aber hat das jetzt in dieser Saison ja als Anker, als Stabilitätsfaktor trotzdem toll gemacht. Also RB ist jetzt gar nicht so oft in die Verlegenheit gekommen, dass Willi Orban da hinterher rennt. Ne, das wissen die auch, dass der dann kein Sprintduell gewinnen würde. Vielleicht liegt es eben eher an dem Raum dazwischen, dass dann Orban sich eben nicht so hoch reinwagen kann. Ne, dann entsteht aber natürlich da in dem Zwischenraum, wenn Orban jetzt tiefer postiert ist, hast du dann zwischen Seiwald oder Schlager oder Uedrogo hast du dann eben sehr viel Platz, den der Gegner dann ausnutzen kann. Mhm. Also ja, das ist ein Konflikt, manchmal vielleicht auch ein Thema des Positionsspiels. Was man durch jetzt einen athletisch besseren Innenverteidiger lösen könnte. RB hat ja jetzt Abdul Kone verpflichtet. Der war jetzt nochmal wieder zurück verliehen an Reims, glaube ich, ne? Französische zweite Liga und kommt jetzt, der soll ja perspektivisch der Orban-Nachfolger werden. Van der Voort ist fußballerisch super als Torhüter. Der ist auch flink, schnell im Kopf. Der kann das auch anders interpretieren, als das Gulaschi konnte. Und also Van der Voort ist manchmal so ein bisschen so ein Bruder Leichtfuß, der hat da manchmal so eine Finte drin, nimmt man einen Abwehrspieler aus und so, wo einem irgendwie so der Atem stockt, aber grundsätzlich, was sein fußballerisches Potenzial angeht, wenn er noch ein bisschen mehr Sicherheit und Stabilität auch noch bekommt, Reife, dann ist das ein toller Torhüter für die nächsten Jahre für RB. Ich denke mal, grundsätzlich sind sie da ganz gut aufgestellt. Mit Lukeba natürlich eh, ne? Wahrscheinlich wird er jetzt aber ja die Saison gehen. Da muss man auch gucken. Nur rein mit Bichiabu wird das jetzt auch schwierig. Brauchst du schon noch einen klasse Mann auch als Linksfuß in der Innenverteidigung. Das ist so ein bisschen so dann der Schlüssel eben, so das Verhältnis zwischen Sechser, Achter, Viererkette beziehungsweise den beiden Innenverteidigern, ne? Das ist noch so eine Baustelle, so eine prägnante Stelle, wo RB in der kommenden Saison halt ein paar bessere Antworten braucht.
Ja, ich meine, wenn du Lukas Klostermann zwischendurch mal als Innenverteidiger aufstellen musst und du nicht in der Dreierkette spielst, dann sagt das was über die Kadertiefe an dieser Stelle aus. Und gleichzeitig haben wir ja...
Da muss ich mal ganz kurz reingrätschen, obwohl er das in dem Spiel gegen Frankfurt sehr gut gemacht hat. Also er hat ja eigentlich nur zwei Spiele gehabt die Saison. Das eine war gegen Magdeburg im Pokal, das war fürchterlich. Da ist er zur Halbzeit ausgewechselt worden und Ole Werner hat hinterher gesagt, er muss es sich ankreiden lassen, den Spieler aufgestellt zu haben, der nicht absolut bereit war für ein Profi-Fußballspiel. Und das zweite war dann Frankfurt, wo er ihn nochmal hat bringen müssen und da hat sehr gut geklappt.
Ich wollte damit überhaupt nichts gegen Lukas Klostermann sagen, denn das war ja auch ein guter Sieg auswärts, aber es sagt eben was über die Kadertiefe auf dieser Position in Verteidigung. Und das ist ja letztlich auch das Thema Kadertiefe, wenn wir über die Zitterpartien in den letzten Minuten sprechen, was ja noch eine weitere Baustelle ist, die du mitgebracht hast. Man hat es regelmäßig gesehen, dass mit Wechseln bei Leipzig das Team in Summe ein bisschen schlechter geworden ist. Die Einwechselspieler konnten nicht so wirklich immer auf sich aufmerksam machen. Also die Kritik, die man an Ole Werner ja auch übt, ist, dass er seine Startelf im Grunde eigentlich nie verändert. Ich finde, mir ist das auch aufgefallen. Gleichzeitig habe ich aber auch wirklich sehr wenige Menschen gesehen, die sich so wirklich aufgedrängt haben. Denn wir hatten eben diesen Fakt, hinten raus wurde es oft nochmal unnötig spannend. Glaubst du, das lässt sich anders lösen als eben einfach mit, wir werfen Geld auf den Transfermarkt und kaufen jetzt nochmal drei Leute, die besser sind als Einwechselspieler?
Ich glaube schon, dass die Qualität hinter den ersten 14, 15, dass die jetzt in der Saison jetzt nicht so wirklich ausgereicht hätte, um da sozusagen so einen weiteren Wettbewerb noch zu spielen. Ne? Also wenn dann eben, sind alles talentierte Spieler, aber wenn dann Gomis, Maximovic, auch Harder, wenn die dann ins Spiel kamen, das war dann schon ein Qualitätsverlust. Ne? Und das wird, also ich, für meine Begriffe müssten diese Spieler verliehen werden, damit die Spielpraxis bekommen, weil bei RB hat es jetzt diese Saison nicht so richtig gereicht. Jetzt machen die natürlich, können die sich auch im Training verbessern und können da Schritte machen, aber so richtig sehe ich es bei diesen Spielern jetzt gerade nicht, dass die dann in der kommenden Saison halt Champions League Ansprüchen genügen. Insofern vielleicht wird da auch nochmal was passieren in Richtung Laie und du brauchst dann einfach anderes Personal, die der Stammelf da noch mehr Druck macht, weil ich glaube schon, Werner ist bereit, auch junge Spieler zu bringen und Konkurrenzkampf zu fördern, wenn eben das Niveau da ist. Ne? Nur er hat natürlich den Auftrag, diese Champions League zu schaffen und dann kann er jetzt nicht irgendwie ständig mit Gummis in der Startelf auflaufen. Insofern, ne? Klar, hätte man vielleicht ein bisschen mehr die Jungs auch vorbereiten können. Bei einigen ist es gelungen, wenn ich zum Beispiel an Max Finkgräfe denke, der auf einmal, der hat die ganze Saison überhaupt keine Rolle gespielt. David Raum hat da ja alles gespielt, ne? Und ist da so als Kapitän vorweggeprescht und hat das auch gut gemacht als Leader. Und dann war der auf einmal angeschlagen mit einer Leistenverletzung und dann ist Finkgräfe gekommen und hat ein paar richtig gute Spiele gemacht, finde ich, hat auch wirklich auf sich aufmerksam gemacht, ist für mich so ein Spieler, den man auch Richtung A-Nationalmannschaft für die kommenden Jahre mal im Blick behalten muss. Wirklich ein talentierter Linksverteidiger. Und da ist es ja zum Beispiel gelungen, den durch Training so in die Lage zu versetzen, zu spielen, wenn es denn nötig ist, ne? Wenn er die Chance bekommt, nur dass jetzt Werner das jetzt hier ohne Not macht, vielleicht bei Spielern, wo ihm noch das letzte Vertrauen fehlt, dass die das auch, dass die eine bessere Leistung oder ähnliche oder bessere Leistung bringen als derjenige, der da immer spielt, ist, finde ich jetzt irgendwie auch nachvollziehbar. Also zum Beispiel bei Uedraogo, der ist ja auch als kein Stammspieler in die Saison gegangen, dann ist es relativ schnell gegangen, dass Werner gesagt hat, ich setz auf den und hat ihn dann immer, wenn er fit war, eigentlich auch gebracht von Beginn an. Auch Gruder hat, der im Winter kam, was auch immer schwer ist, gerade bei RB, sich dann da so reinzufinden, hat auch viele Startelf-Einsätze bekommen. Ne? Also ich denke, da hat sich auch schon was bei Werner entwickelt, aber klar, Hauptlast hatten dann letztlich so etwa 14 Spieler, ne, die schon das Stammpersonal waren. Mhm. Aber ja, liegt jetzt eher vielleicht an der Qualität, würde ich mal sagen, der Spieler, die danach kommen, als jetzt an der mangelnden Wechsellust von Ole Werner, ne? Also ja. Gut,
das muss er jetzt dann nächstes Jahr beweisen, denn dann wird's, glaube ich, anders aussehen im Kader. Ich würde jetzt den Rocco Reitz Transfer schon so ein bisschen in diese Richtung hin interpretieren, dass du da jemanden hast, der sowohl in der Startelf als auch als Einwechselspieler eigentlich immer spielen könnte. Und dann kannst du gucken, wie schnell fügt er sich ins System ein. Und ich glaube, dass man halt so eine der Hauptbaustellen in dieser Saison dann doch durch die fehlende Mehrfachbelastung dann nicht gesehen hat. Was ist, wenn Nicolas Seiwald mal nicht spielen kann? Also er hatte ein Spiel hat er nicht machen können, weil er angeschlagen war. Ansonsten hat er immer gespielt, hat auch die meisten Minuten gesammelt.
Einmal saß er draußen, weil Werner dann Schlager gebracht hat. Da saß er auch einfach mal so draußen. Gegen Pauli war das, glaube ich, sogar im entscheidenden Spiel, meine ich, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Also ein Spiel hat er nach hinten raus nochmal verpasst.
Genau,
also dann hat halt jetzt in der Saison hat dann eben Schlager gespielt, ne? Das war jetzt kein so großes Problem, weil Schlager ist für mich jetzt eher ein Sechser als ein Achter.
Ja, total.
Also und sonst hat Schlager ja viel auf der Acht gespielt und Seiwald den defensiveren Part. Insofern
jetzt in der Saison auch, wo Rocco Reitz spielen könnte, ehrlich gesagt, wenn man sagt, Schlager ist eigentlich gar nicht so der prädestinierte Achter.
Ja. Und, na, also so in der Saison in der nächsten Saison werden dann Seiwald Reitz das Pärchen bilden, denke ich mal. Und dann hast du halt auf der Acht ist Uedraogo, da ist Bansuzi, da kommt vielleicht noch ein Spieler wie Altimira von Betis Sevilla, der ja mit dem Berater ja Marcel Schäfer verhandelt hat. Und dann auch so ein Gruder zum Beispiel kann auch ein Achter spielen, ne? Kann auch auf dem Flügel spielen, der ist ja recht vielseitig. Generell ist finde ich jetzt auch diesen Ansatz, so eine neue Achse zu bilden, auch mit deutschen potenziellen A-Nationalspielern, also Richtung Identifikation, wenn du dann eben dieses Dreieck hast, Reitz, Gruder, Uedraogo, das ist schon ganz, ganz guter Schachzug in Richtung Kaderplanung, Kaderumbau. Das sind alles auch Spieler, die jetzt wahrscheinlich nicht nach ein, zwei Saisons wieder weg wären, sondern die dann auch so eine gewisse Zeit so ein Dreieck oder halt auch so eine Achse halt bilden können und dann für die nächsten 3-4 Jahre auch in Leipzig bleiben können. Es sei denn, jetzt so ein Uedraogo geht jetzt mal völlig durch die Decke und wird dann von den größten Clubs gejagt.
Ehrlich gesagt hätte ich da eher die Angst, dass die Verletzungsanfälligkeit nicht aufhört.
Oder richtig. Aber da muss man auch sagen, da arbeitet RB gut. Der hat sich jetzt wirklich wiederholt verletzt, ne? Und jetzt sind auch diese diese Reha-Zeiten immer noch mal länger ausgefallen. Sie haben noch mal mehr Stabilität gemacht, noch mal mehr Muskeln draufgepackt. Also ich weiß es nicht, ich will das noch nicht beschreien. Natürlich kann es sein, dass Ultra Ogo sich wieder verletzt, aber grundsätzlich, was so seine Konstitution angeht, Physis, ist er wirklich auch in einem anderen, allein wenn du ihn anguckst, muskulär. Ne? Ich habe jetzt neulich mal ein Bild gesehen, der hat inzwischen also richtig muskuläre, muskelbepackte Oberschenkel. Wenn du dir all diese Muskulaturstabilität mal anguckst, das ist schon anders als der Ultra Ogo, als der gekommen ist.
Nicht mehr insofern so schlaksig.
Richtig, genau. Also er ist ja nun mal sehr, sehr schlaksiger Spielertyp an sich von seinem ganzen Körperbau, aber da hat er wirklich Muskulatur draufgepackt.
Ja, wer weiß, da ist bemerkenswert viel, viel möglich. Also bestes Beispiel dafür Arjen Robben, der irgendwann nach seiner vierten Verletzung bei Bayern dann das Laufen neu beigebracht bekommen hat, weil er immer so einen sicheren Schritt gemacht hat und das hat für eine Instabilität im Knie gesorgt. Und dann ist er anders gelaufen, das ist kein Witz. Und ab dann war die letzte Muskelverletzung, die er bei Bayern hatte. Aber gut, das sind jetzt auch eigentlich alte, auch schon olle Kamellen. Wir wollen stattdessen lieber nochmal auf den aktuellen Kader blicken. Wir haben das jetzt immer schon mal wieder so grob mitbesprochen, aber du hast es auch nochmal mitgebracht. Wer ist vorangekommen und wer vielleicht noch nicht im Kader? Wen wollen wir denn da noch erwähnen, der bisher vielleicht ein bisschen zu kurz gekommen ist?
Na, in der zweiten Reihe haben wir ja schon angesprochen, also so ein Maximovic, denke ich, ist eigentlich ein toller Spieler, der allerdings natürlich jetzt hinter Baumgartner auch kaum zum Zuge gekommen ist und dem fehlt einfach jetzt Praxis. Ich weiß es nicht, ob er sich jetzt in mit so einer Sommervorbereitung in so eine Form spielen kann, dass er dann auch nächstes Jahr regelmäßig spielt.
Das 88 Minuten hat er nur gesammelt, also das ist dann
ja
schon,
das ist schon
8 Einsätzen nicht mehr auf einen
schon wenig im Pokal, glaube ich, hat er noch ein bisschen mehr Spielzeit mal gehabt gegen Cottbus, erinnere ich mich, aber sonst das sind die Jungs, die hinten dran sind, das ist natürlich schwierig, auch so Henrichs ist wahrscheinlich absolut enttäuscht aus der Saison, weil der ist ja nach seinem Comeback war auf allen Kanälen präsent, ne, hat ja irgendwie gesagt, er will noch zur WM, was ich schon ein bisschen unrealistisch fand damals, aber gut, man kann sich ja Ziele stecken. Er hat dann, obwohl Ole Werner immer betont hat, dass die eigentlich vollkommen gleich auf sind, Baku und Henrichs können beide eingewechselt werden, können von Anfang an spielen, hat eigentlich fast immer Riedle Baku gespielt, und Henrichs kam dann irgendwann, also der geht wahrscheinlich sehr unzufrieden aus der Saison raus. Ganz anders bei Finkgräfe, der hat so diese Rolle hinter Raum voll angenommen, der hat das so als Lehrjahr betrachtet und hat sich dann, als er dann gebraucht wurde, war der auf dem Punkt da und hat dann auch offensiv gesagt, das war jetzt sozusagen die Saison, habe ich voll so eingeplant. Ich wollte auch was Standards zum Beispiel angeht, Positionierung, all das angeht, was man auf dieser Position so braucht, lernen, spielintelligentes Verhalten, und dann nächste Saison will er dann ein bisschen mehr, will er mehr Einsatzzeiten, was er ja auch kriegen wird, wenn du einfach viel mehr Spiele hast. Und mal davon abgesehen, ob Raum überhaupt bleibt, denn der hat ja noch gezögert mit seiner Vertragsverlängerung. Wenn der jetzt eine tolle WM spielt, auch nicht undenkbar, das ist jetzt in so einem Alter 28, dass er, wenn das Angebot stimmt, ne, dass RB sagt, okay.
Und da wäre man mit Finkgräfe ganz gut aufgestellt.
Und da wäre man erstmal gut aufgestellt, ja.
Aber wie wird denn das in Leipzig eigentlich diskutiert? Weil bei jemandem wie Maximovic, der ist, also es ist eigentlich völlig okay, dass der im ersten Jahr den Sprung nicht geschafft hat, denn der ist 18 Jahre alt, er kam natürlich mit wahnsinnig vielen Vorschusslorbeeren von Roter Stern Belgrad, unter anderem, weil er jüngster Spieler war, der, glaube ich, in 5 aufeinanderfolgenden Champions-League-Spielen in der Startelf stand. Also das alles quasi vorgeschoben, junger Spieler, da kann das passieren, dass du noch einfach Anpassungszeit brauchst und dann eben nicht mal auf 90 Minuten Spielzeit innerhalb einer Saison kommst. Auf der anderen Seite hat der aber 14 Millionen Euro gekostet, mutmaßlich. Also das ist natürlich jetzt in Leipziger Welt nix, das ist halt so jemand, den holt man sich halt einfach mal. Bei vielen anderen Standorten wäre er damit Top-Transfer. Also man hat ja schon eigentlich richtig investiert. Wird das thematisiert vor Ort?
Eher wenig. Das, eben weil diese finanziellen Möglichkeiten so da sind. Ne? Also kein Zweifel, RB muss auch immer verkaufen. Ne? Das ist also Teil dieses Systems ist, du brauchst halt immer auch Einnahmen in ungefähr 100 Millionen Euro Höhe, so roundabout. Ne? Je nachdem, wenn jetzt die Champions League dazukommt, hast du noch andere Einnahmen, dann ist es nicht ganz so viel und so. Aber also es muss schon auch immer ordentlich Geld eingenommen werden, aber das kannst du dann halt auch wieder ausgeben. Und insofern ist so ein Transfer von 14, 15 Millionen Euro, also da wird jetzt nicht ständig drüber gesprochen, wie das bei anderen Vereinen ist, der hat aber so und so viel gekostet, weil das eher Normalität ist. Ne? Jetzt wird jetzt eher drüber gesprochen, dass RB sagt, wir wollen wieder weg als klare Maßgabe, wir wollen halt weg von diesen 40 oder 50 Millionen Euro Transfers, wie für Openda, Xavi, Simmons, das RB sozusagen auch von der Clubführung her erkannt hat. Uns machen halt diese Transfers bis 25 Millionen Euro stark, eben um dann auch noch genügend Geld erwirtschaften zu können, wenn es eben einer dieser Jungs schafft. Und ich glaube, es wird einfach einkalkuliert, dass du holst dir fünf, die zwischen 10 und 20 Millionen Euro kosten und dann schaffen es eben zwei, sich auf diesen Wert von 100 oder 70 oder 80, 90 zu katapultieren und dann wird auch einkalkuliert, dass dann eben andere, die vielleicht 10, 15 gekostet haben, dann nicht funktionieren und dann eben aber trotzdem meistens noch für den Einkaufswert auch wieder gehen können. Denn oft sind die Spieler ja so talentiert und so jung, selbst wenn es bei RB nicht funktioniert hat, kriegst du die eigentlich immer noch für das Geld ungefähr los, für die du die Spieler gekauft hast. Eben andersrum, für das du die Spieler gekauft hast. So, insofern ist das finanzielle Risiko ist jetzt nicht so groß für RB, selbst wenn jetzt einer dieser Spieler mal nicht funktioniert. Ja, aber klar, also ich meine, das Maximovic wurde jetzt bisher noch nicht groß thematisiert, weil er einfach überhaupt nicht im Fokus stand in der Saison. Aber da wird sich, denke ich mal, jetzt schon, werden sich schon Gedanken gemacht, ist es jetzt sinnvoller, den vielleicht mal zu verleihen, nochmal eine Saison, oder traut man ihm zu, sich jetzt so zu steigern, dass er halt deutlich mehr Spielzeit bekommen kann. Und man muss auch nochmal sehen, so zu Beginn der Saison, da war der Kader ja noch so aufgebläht, ne? Da haben wir immer drüber gesprochen, es sind zu viele Spieler für nur zwei Wettbewerbe. Und das ist ja dann doch ganz smart gelungen, den Kader so noch zu verkleinern, wenn man dann sieht, Abgang von Kevin Campbell auch aus privaten Gründen und so weiter, sind so ein paar Spieler sind dann einfach noch auch im Laufe der Saison gegangen. Das fand ich dann noch ganz, ist noch ganz gut gelöst worden, auch dass der Kader nicht zu groß ist für und dass dann Unruhe entsteht. Timo Werner hatten wir anfangs noch mit dabei. Genau.
Ja, das vergisst man eben immer wieder. Aber also man muss es sich wirklich leisten können, so zu agieren, wie Rasenballsport, aber gut, das haben wir jetzt ja schon genügend thematisiert. Es waren am Ende 28 Abgänge und 24 Zugänge in dieser Transferperiode mit der Wintertransferperiode dazu. Also da wurde schon ordentlich durchgewürfelt, das muss man sagen. Und es gibt ja noch weitere Spieler, über die man da sprechen könnte. Bansusi zum Beispiel ist auch so jemand, von dem man sich vielleicht auch schon mehr erhofft hätte.
Ja.
Der das noch nicht zeigen konnte. Aber lass noch mal kurz.
Obwohl der ja auch sehr, der hat ja zwischendurch, der hat ja schon sehr, sehr viele Einsätze bekommen, der war dann aber allerdings verletzt, aber zwischendurch, glaube ich, Rekordjoker der Liga, habe ich gelesen, der wurde so oft eingewechselt wie kein anderer Spieler sonst. Bis zum, weiß also, ich jetzt,
Er wurde noch überholt. Am Ende ist er bei den Einwechslungen auf Rang 3 in der Liga, mit Konrad Harder übrigens. Aber ja, genau, so ist das bei ihm gekommen. Auf Rang 1 liegt da Stefan Schimmer, der hat sich noch vorbeigeschoben, und Shuto Machino, die wurden noch zweimal beide mehr eingewechselt. Aber ich würde gerne, weil wir jetzt so viel auch über Spieler gesprochen haben, von denen man sich vielleicht noch mehr erwartet hätte, und wir aber so kurz über Nusa und Diamondé bisher gesprochen haben, lass da doch nochmal kurz verweilen. Es gibt in der kompletten Liga zwei Spieler, die mehr Dribblingversuche, positiv abgeschlossene Dribblingversuche pro Spiel haben als zum Beispiel Maike Olise und Luis Diaz. Und das sind einmal Diamondé mit 3,6 pro Spiel und einmal Nusa mit 2,2 pro Spiel. Kurz, um das quasi einzuordnen, Olise und Luis Diaz, die liegen rund bei 2, 1,9 und 2 sind deren Werte. Was macht diese Spieler so besonders und ist vielleicht sogar die Entwicklung von Nusa noch erstaunlicher als die von Diamondé, wo man ja schon wusste, na, das ist halt so eine Wette, die man abschließt, weil der hat eben in der zweiten spanischen Liga eine gute Halbserie gespielt und jetzt hoffen wir halt einfach, dass er fit bleibt und das auch hier zeigen kann. Also wie blickst du auf diese beiden Spiele?
Also ich würde schon trotzdem die Entwicklung von Yann Diomandé noch über der von Nusa sehen, ne? Weil das war ja zu dem Zeitpunkt wirklich noch weitgehend unbekannter Spieler, ne? Der mit seiner Ausbildung in den USA, der auch so irgendwie so eine krasse Geschichte hat, dann wurde der in halb Europa irgendwie angeboten. Leganés hat dann zugeschlagen damals und dann kommt RB, war dann dran und holt den für 20 Millionen. Also da haben einige, ich wurde irgendwie mal so eine Geschichte erzählt bei RB, haben dann, ich glaube, Spieler haben dann Marcel Schäfer gefragt, hast du dich da um eine Null vertan? Und der hat 20 Millionen kostet, ja, irgendwie, ne? Man hat so gedacht, das wäre vielleicht einer für höchstens 2 Millionen, aber der hat dann nach ganz kurzer Anlaufzeit, ne, haben wir gesagt, am Anfang hat noch Bakayoko gespielt, dann hat er aber sich so atemberaubend durchgesetzt und das ist schon einer der Spieler, weshalb auch die Leute ins Stadion kommen, ne? Also alleine um diesen Spieler zu sehen, hat sich eigentlich oft schon das Eintrittsgeld gelohnt und in seinen Aktionen ist er natürlich nochmal spektakulärer, als es auch Nusa ist. Dazu kommt noch auch bei ihm diese wirklich auch sehr, sehr auffällige Arbeit, Defensivarbeit zurück. Ich erinnere mich, ich weiß gar nicht mehr, welches Spiel das war, da ist er über einen halben Platz gesprintet, war die Gegner hatte eigentlich eine freie Bahn zum Tor und er grätscht seinen Gegenspieler noch ab, holt ihn ein und grätscht ihn ab und das gab so, also wie das wurde gefeiert wie ein Tor, ne? Also das sind so Momente gewesen, die wo der auch nach hinten, also diese Kombination ist halt ganz schwer zu finden, ne? Dass ein Spieler so nach hinten arbeitet und dann noch diese Fähigkeit besitzt, so auf ganz engem Raum, also Ole Werner sagt immer, der hat gar keine so besonderen Tricks oder sowas, ne? Der hat jetzt keine besondere so Signature-Finte oder sowas, aber er kann einfach aufgrund der Geschwindigkeit seiner Bewegungen kommt da kaum ein Spieler hinterher, ne? Der ihn stoppen kann. Also ist schon toll, auch in dem Alter, wie ballsicher der ist. Du weißt ganz genau, da passiert jetzt in 95% der Fälle, spielt er jetzt einen klugen Ball oder das hat auch Erfolg. Was er macht, ne? Und das ist schon in dem Alter, in der Kürze der Zeit, in der er auch im Profifußball unterwegs ist, auch so von seinen ganzen Einstellungen. Am Anfang hat er so ein paar Problemchen gehabt mit Pünktlichkeit und sowas, aber da hat er auch gelernt und das fand ich schon bemerkenswert. Ja, und bei Nusa... Nee,
warte, lass noch kurz bei dir oder so. Bleiben, weil ich habe nämlich was falsch... Ich habe gesagt, zweite spanische Liga ist natürlich Quatsch. Leganés spielt in der ersten spanischen Liga, aber
die
er
war
hat
dann
sich vom zweiten Team ins erste Team reingespielt, genau, und war eben, also das hatte ich nur falsch gesagt, und aber genau das, was du gerade gesagt hast, wollte ich nochmal unterstreichen. Also offensiv haben wir alle gesehen, was Diamondé macht, aber ist eben auch bei den Defensivstatistiken. Bei Tacklings ist er unter den europäischen Spielern in der 92. Perzentile, bei abgefangenen Bällen in der 94. Perzentile, bei gewonnenen Zweikämpfen tatsächlich in der 99. Das ist ziemlich krass. Also er hat eben auch defensive Qualitäten und das geht eben ein bisschen unter, wenn man ihn auf die Offensiven reduziert. Wir werden ihn ja auch nochmal bei der WM sehen. Es war auf jeden Fall eine Wette und die ist aber jetzt mal so richtig aufgegangen. Also Diamondé war der Spieler bei Leipzig.
Voll, ne? War natürlich trotzdem ein Risiko. Also wenn das schief geht, dann steht Marcel Schäfer natürlich auch ein bisschen blöd da, wenn du für 20 Millionen für den ausgibst. Aber haben wir ja vorhin schon gesagt, die Fallhöhe ist dann jetzt auch immer nicht so groß, weil für so einen Spieler interessieren sich dann immer auch andere Mannschaften noch. Man hätte den schon ungefähr für das Geld auch wieder verkaufen können. Aber dennoch ist es diese Ablöse dann hinzulegen, das muss man sich dann auch erstmal trauen, hat RB gemacht und hat 100% funktioniert und ich finde, dass das ganz Coole ist, wenn man jetzt auch die Vorsaison sieht, so ein Xavi Simmons Vergleich zum Beispiel, da die Mitspieler loben den Jungen auch, wenn man die fragt, wenn man jetzt Baumgartner, Orban, wenn man mit denen über Diomandé spricht, dann sagen die alle, es ist ein total feiner Kerl, der hat tut dem Gruppenklima gut, der ordnet sich ein, da gibt's keine Mätzchen oder Extravaganzen, also das scheint auch abseits des Platzes halt ein Typ zu sein, der, also noch, ne, man muss mal gucken, wie sich das entwickelt, jetzt wird er ja gerade gehypt, aber bisher der sich da also top verhalten hat und das war ja ein großes Thema, so dieser Team Spirit in der Saison in der Kabine, wo da extrem auch drauf geachtet wurde, weil das eben so verloren gegangen war. Insofern passt auch das bisher. Absoluter, so im Kopf Volltreffer. Und von seinem Charakter, ja.
Würde einen interessieren, welche Spieler das waren, die da nach dem Komma, nach der Null zu viel bei der Transferablöse gefragt haben. Aber gut, dann lass nochmal über Antonio Nusa sprechen. Was hat ihn in dieser Saison ausgezeichnet?
Also vielleicht so zu Beginn mal, ich sag eigentlich schon, oder hätte, oder vielleicht habe ich es auch gesagt, vor der Saison hätte ich erwartet, dass er noch, er hat sozusagen, was sein spielerisches Vermögen angeht, fand ich ihn top, absolut feiner Spieler, aber ich hätte gedacht, dass er das auch noch mehr in Vorlagen und Tore ummünzen kann. Und da hätte ich mir sogar bei ihm noch ein bisschen mehr erwartet. Grundsätzlich hat er natürlich auch eine Dribbelfähigkeit, dass ich finde, bei ihm gerade so hat er noch mehr auch das nach innen ziehen, dass er so schön nach rechts ziehen kann und dann einen Schlenzer aufs Tor bringt. Aber ich kann nicht so ganz genau sagen, woran das liegt, aber da fehlt auch im Vergleich zur norwegischen Nationalmannschaft, fehlt da noch ein bisschen Punch, um diese Klasse, diese Qualität, die er hat, auch das übrigens ein total feiner, geerdeter, intelligenter, kluger Typ, warum er das jetzt vielleicht noch mehr auch ein bisschen in Ertrag ummünzen konnte. Ich denke, da hat er sich und auch so die Verantwortlichen haben sich sogar noch ein bisschen mehr von ihm versprochen, nach der zwar ersten schwierigen Saison, aber hatte ich mir jetzt gedacht, dass er nochmal ein anderes Standing auch innerhalb der Mannschaft hat. Jeder wusste um seine Qualitäten, dass er das auch noch mehr zeigen kann. Aber bei dir ist das ja offenbar jetzt gar nicht so angekommen. Also du hast ja ihn als, klar, wenn man die Werte sieht, ne, würdest du ihn auch als einen der Gewinner der Saison sehen?
Ja, finde ich schon. Also natürlich, 4 Tore ist zu wenig für das, was er hatte. Ehrlicherweise entspricht es aber ziemlich genau den Chancen, der er hatte. Und man kann auch sagen, dass 3 Assists dann auch zu wenig sind. Also der Output ist wirklich nicht gut, da kann ich das verstehen. Aber ich fand, dass du deutlich gemerkt hast, dass es eine Phase in der Saison gab, und das war so, es müsste so Frühjahr gewesen sein, wenn ich mich gerade richtig erinnere, wo Teams auch deswegen Diomandé nicht so gut in den Griff bekommen haben, weil auf der anderen Seite Nusa im Grunde dasselbe gemacht hat. Mhm. Also sprich, du musstest eigentlich auf beiden Flügeln, musstest du doppeln. Und da gab es einzelne, es gab ja auch so ganz kurze Momente, wo sie mal Seite getauscht haben. Das fand ich immer interessant. Haben sie sich das jetzt selber überlegt oder war das eine Maßgabe? Weil eigentlich hast du gesehen, sie wollen beide nach innen ziehen. Deswegen hat das mit dem Seitetauschen auch wirklich gut geklappt, finde ich. Deswegen kann ich mir kaum vorstellen, dass Ole Werner das gesagt hat. Aber ich hatte eben den Eindruck, dass es wirklich so eine Phase gab, in der Nusa, auch statistisch gesehen, hatte er dann manchmal mehr gewonnene Dribbling Versuche als Diomandé, der auch manchmal so ein bisschen mit dem Kopf durch 2 Gegenspieler durch möchte, weil es eben manchmal bei ihm klappt, sieht er manchmal nicht, wann er sich sparen kann. Deswegen, ich fand Nusa eben jenseits des Outputs eigentlich wirklich gar nicht so schlecht.
Normalerweise ist er auch ein Jahr älter, ne? Der ist auch schon ein bisschen weiter in seiner seinem fußballerischen Verständnis. Der ist technisch atemberaubend gut. Stimme ich dir zu. Mir fehlt halt nur noch ein bisschen so vielleicht diese letzte Aktion. Und das hat er in der Saison, hätte ich ihm schon mehr zugetraut. Also wenn ich jetzt der Saison hätte eine Wette abschließen müssen, da hätte ich gesagt, der kommt auf 15 Scorer. Mindestens.
Ja, ja, okay, insgesamt. Das stimmt schon. Also ja, der Output ist nicht gut, da hast du schon recht, vielleicht bin ich da zu positiv. Ich habe halt noch so mit einbezogen, dass ich glaube, dass es auch einen großen Unterschied macht, ob du auf der Seite von David Raum spielst oder auf der von Riedle Baku.
Mhm.
Weil einfach David Raum noch viel, viel offensiver ist, weil David Raum noch viel häufiger überläuft, also hinterläuft und nicht vorderläuft, also sprich, er läuft hinten an dir vorbei. Und Riedle Baku ist da meinem Eindruck nach einfach ein bisschen zurückhaltender gewesen. Und deswegen hatte auch Jan Diamandé oft dann ja gar nicht die Option, auf ihn zu passen. Und oder es war dann auch okay, dass er quasi ins Dribbling geht.
Ja.
Vielleicht kam das da noch mit rein. Aber du hast schon recht, vielleicht bin ich da zu positiv bei Nusa und habe mich so von den letzten Eindrücken.
Vielleicht ist es ja auch genau so, das müsste man jetzt Ole Werner mal fragen, dass in Diomandé natürlich noch mehr Freiheiten vielleicht auf der Seite hatte, weshalb auch Baku dann einfach ein Stück geplant ab und zu defensiver auch eingesetzt war, aber hatten wir ja vorhin schon zum Beispiel beim Union-Spiel, da war es ja gerade die Stärke, dass die beiden so gut interagiert haben und sich da abgewechselt haben und der Riedle Baku dann mal höher geschoben hat und Diomandé sich sogar mal hat ein Stück fallen lassen und so, ne? Also so dieses Wechselspiel, da ist bestimmt noch viel Potenzial drin und genauso auch auf der anderen Seite.
Ja. Das bringt ja uns auch eigentlich schon zum nächsten Punkt, nämlich der Strategie für die nächsten Jahre. Was glaubst du, wo will sich Leipzig hinentwickeln?
Ja, wenn man jetzt also den Verantwortlichen zuhört, dann ist es ja ganz klar das Ziel, die wollen wieder dahin zurück, sagt Oliver Minzlaff, wo sie mal waren. Also ich glaube UEFA Ranking Platz 7, Champions League Halbfinale und irgendwann auch mal die Meisterschaft angreifen und die Bayern gefährden. So, das ist ja das Ziel. Ich find's aber auch, also gut, ne, so wird das propagiert. Jetzt, ich find's aber auch gut, zum Beispiel wie jetzt Ole Werner und Marcel Schäfer an die Sache rangehen, die einfach ein Stück mehr, also dieses Bild ein Stück realistischer und auch mehr auf einen gesunden, konstanten Aufbau setzen. Also Ole Werner sagt zum Beispiel, wir wollen eine stabile, das fortsetzen, was wir diese Saison aufgebaut haben und eine stabile nächste Saison spielen. In den drei Wettbewerben behaupten und stabil bedeutet erstmal das zu untermauern, was diese Saison geschafft wurde. Also wieder mindestens Platz 4 in der Bundesliga erreichen und eine vernünftige Champions League Saison zu spielen mit einem Einzug in eine K.O.-Runde. Also das Ausscheiden wäre dann schon zu wenig, aber so das ist kein Typ, der jetzt irgendwie Luftschlösser baut und das finde ich auch finde ich absolut in Ordnung. Wird ihm vielleicht manchmal sogar Red Bull intern vorgeworfen oder da wird dann wieder spekuliert, brauchen wir einen anderen Trainer mit mehr Ansprüchen, mit noch mehr Top-Fußball-Garantie und vielleicht noch mehr Glamour-Faktor. Aber ich finde sozusagen diese Erdung, die Werner und auch Schäfer, die gemeinsam da finde ich eine gute Rolle jetzt zusammenspielen, die an den Tag legen, finde ich absolut okay, dass du vielleicht mit einem konstanten Aufbau auch diese Mannschaft wieder entwickelst. Und wurde ja gesagt, im vergangenen Sommer 2 Jahre gibt man sich mal, um diesen Umbruch zu gestalten, ne? Und da war eigentlich von Champions League erstmal gar keine Rede. Also da ging es ja darum, die Mannschaft neu aufzubauen, da ein neues Gesicht zu geben, sich wieder auf die alten Tugenden zu konzentrieren und europäisch zu spielen. Also vor der Saison wäre ja eigentlich auch ein Platz 5 oder 6 okay gewesen, nur zwischendrin ist dann Oliver Minzlaff hat dann wieder sozusagen, jetzt muss es aber die Champions League sein, was ja auch geklappt hat. Vom Potenzial der Mannschaft war das ja absolut drin. Und das allerdings jetzt wieder nochmal weiter zu stabilisieren, halte ich für realistisch. Und erst dann kommen dann in den nächsten Jahren weitere Ziele, wie man kann vielleicht mal wieder Richtung Bayern-Jäger sich so aufschwingen oder auch mal anderes
erreichen. Muss das nicht scheitern? Also das ist doch ein absoluter Zielkonflikt. Also A, wenn Minzlaff weiter, also ich weiß, dass der gar nicht anders kann. Der kann nur so große Töne spucken und dann wird Ole Werner irgendwann nicht mehr sein Trainer sein. Das ist jetzt dann schon völlig klar. Die Frage ist nur noch wann. Aber Bayernjäger sein, Champions League Halbfinale erreichen, Wie willst du das denn machen, wenn du immer 100 Millionen erlösen willst, musst, indem du die besten Spieler verkaufst? Dafür müsstest du dann richtig die Kohle in die Hand nehmen und die halten. Also ich verstehe, woher dieses Selbstbewusstsein, dieser Anspruch kommt, weil er auch wahrscheinlich in der Welt lebt, in der ihm wenig widersprochen wird. Aber das kann doch gar nicht funktionieren. Das wissen wir doch, wir zwei wissen doch jetzt schon, dass das nicht passieren wird. Sehr wahrscheinlich wird RB Leipzig nicht deutscher Meister werden. Und sehr wahrscheinlich wird alles zusammenkommen müssen, dass man mal irgendwann ins Champions-League-Halbfinale kommt. Und dann wird Minzlaff enttäuscht sein, dass man nicht ins Finale eingezogen ist. Ja, also Entschuldigung, aber das ist doch einfach albern.
Ja, zum Teil schon. Allerdings muss es natürlich aus RB-Sicht irgendwie das Ziel sein. Du kannst jetzt nicht sagen, wir bleiben jetzt auf immer und ewig, wollen wir Platz 4 oder Platz 3 sein und alles, was darüber hinausgeht, oh Gott, ne, da wird uns ja schwindelig. Insofern ist
ja,
es natürlich...
Ja, aber du kannst es halt nicht an Tabellenplätzen immer messen, weil irgendwann gibt es keine Tabellenplätze mehr, die du erreichen kannst. Du müsstest so Sachen sagen, ich weiß, dass das nicht so geil ist und nicht so edgy und auch wahrscheinlich nicht... zu seinem Hintergrund passt. Aber du könntest ja sagen, wir wollen nach Bayern den besten Fußball der Liga spielen.
Mhm.
Und damit Erfolg haben. Weil klar ist es langweilig, aber wir werden wieder in die Situation kommen. Das letzte Saison war die Ausnahme. Leipzig wird immer in die Champions League kommen. Und da geht es um die Frage, Platz 2, 3 oder 4. Und man wird aber auch mal irgendwann wieder den Platz 2 erreichen. Und es wird aber die gläserne Decke FC Bayern, die ist immer da. Vielleicht strafen sie mich Lügen und Bayern hat eine Katastrophensaison und Leipzig mal das Glück, dass sie so eine Saison wie jetzt haben mit einem breiteren Kader. Vielleicht. Ich würde aber diese Wahrscheinlichkeit auf 3% oder sowas schätzen. Aber deswegen glaube ich, du wirst doch immer unzufrieden sein, wenn du solche Ziele ausgibst. Ist doch Quatsch.
Ja, also im Grunde, du hast ja recht, es gelingt ja alle 10 Jahre mal oder so, ne? Und dann ist mal eine Mannschaft da. Also so das, was Leverkusen gelungen ist, würde ich jetzt per se sagen, dazu wäre auch RB Leipzig fähig. Ne, das ist jetzt nichts, was außerhalb der Reichweite ist, wenn alles stimmt. Ne? Wenn du,
ja, okay,
wenn du,
klar, wenn du den entsprechenden Trainer hast und
wenn
so.
Wenn du
klar,
den Trainer hast und so weiter. Wenn alle Faktoren stimmen. Insofern ist es jetzt nicht vollkommen ausgeschlossen, aber die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering und es klappt einmal alle 10 Jahre. So gelingt es einem anderen Verein und der müsste dann in dem Falle noch RB Leipzig sein, weil in der Saison alles passt. Und ich glaube, grundsätzliche Strategie, das wird ja oft gesagt und hinterfragt, na, ist das denn möglich? Sie sagen auch zu Recht, hinterfragen das ja auch alle Fans, wie soll es denn gelingen, wenn immer die besten Spieler weggehen? Ziel ist es halt einfach aufgrund sozusagen der Einnahmen des gesamten Clubs, die so zu steigern, dass du halt weniger Spieler verkaufen musst. Es geht ja jetzt nicht darum, die Spieler, dass RB die Spieler nicht halten will oder denen zu wenig Geld zahlen will, sondern es geht ja darum, dass RB einfach das als so eine starke Einnahmesäule noch braucht, diese Spieler zu verkaufen, weil du sonst in Konflikt mit Financial Fair Play gerätst. Also du musst diese Einnahmen von ungefähr 100 Millionen, sagen wir jetzt mal, irgendwie anders erwirtschaften. Und da ist halt der Club, das ist eine langfristige Entwicklung, da ist der Club halt dran über Auslandsvermarktung und dies und das, was da alles so passiert, diese Lücke oder sozusagen die Notwendigkeit des Transfererlöses kleiner zu machen. Und wenn das eintritt, dann kann RB Leipzig auch mal länger einen Spieler halten, als nur ein oder zwei Saisons, der halt so gefragt ist, weil eben dieser notwendige Verkauf dann nicht stattfindet, ne, in dem Jahr. Und ich glaube, es ist eher grundsätzlich ist das nun mal die Strategie von RB, das finde ich auch okay, das weiter zu pflegen und sich auch wieder darauf zu besinnen und zu konzentrieren, zu sagen, wir holen so die 20, 25 Millionen Euro Spieler, entwickeln die im besten Falle, verkaufen die für 80 Millionen mehr weiter oder eben für 60, 70, 80 mehr, als wir sie eingekauft haben, weiter. Aber es muss auch Jahre dann geben, wo eben genau eben meine Mannschaft zusammenbleibt. Das kann man so gewisserweise ja ein bisschen steuern, um zu sagen, jetzt in, sagen wir mal, in 3 Jahren ist so diese Generation Uedraogo, Gruda, Reitz, Diomande ist dann schon weg. Vielleicht Nusa, weiß ich nicht, wie lange der bleibt, ist dann sozusagen auf dem Höhepunkt und dann gehst du sozusagen mal all in, verzichtest auf den Verkauf und steuerst auf ein maximales Ergebnis in der Saison hin.
Ja, okay,
dann wieder in der nächsten Saison sind dann eben wieder Einnahmen notwendig, ne? Also so in dem Bereich, dass man so peu à peu, dass der Club versucht, mehr Einnahmen zu generieren, um weniger abhängig von den Transfererlösen zu sein. So kann nur die langfristige Strategie sein. Das dauert aber, keine Ahnung, 10 Jahre oder so, bis man da sich weiterentwickelt hat, ne? Oder sagen wir mal 5 bis 10 Jahre, um dann nennenswert Fortschritte zu machen.
Das ist ja kein Problem, weil wenn Oliver Minzler für irgendwas bekannt ist, dann ja für seine Geduld.
Für seinen langen Atem, genau.
Bringt mich aber zu unserem letzten Punkt, bevor wir dann schnell noch die Awards vergeben wollen. Denn wir haben ja insgesamt ein neues Setting auf der Geschäftsstelle mit Tatjana Henny, die neue CEO ist. Was verändert sich denn dabei, Raban?
Ich glaube, so ein Blick von außen tut RB da ganz gut. Also Oliver Minzlaff hat sich ja lange dagegen gesperrt, offenbar da einen Nachfolger für ihn selbst zu finden. Ne? Er war ja der CEO, ging dann weg und dann hatte RB ja keinen CEO. Dann wurde sozusagen der Club gesteuert durch Johann Plenge, einen der Geschäftsführer. Florian Hopp ist eher im Hintergrund für Finanzen zuständig und dann eben dem jeweiligen Sportgeschäftsführer, es war Max Eberl, jetzt ist es eben Marcel Schäfer. Und jetzt hat Oliver Minzlaff dann entschieden, wir brauchen doch wieder jemanden, der sozusagen unabhängig von ihm dieses Gesamtbild der Clubentwicklung im Blick hat. Und ich finde, Tatjana Henny bringt da so einen ganz unverstellten Blick irgendwie von außen erstmal mit, so als überhaupt als Frau in der Position zu sein, die erste Frau, ne, die als ganz an der Spitze steht, eines Bundesligisten, als Schweizerin aus dem Frauenfußball kommt. Ich glaube, die hat so schlägt ein paar ganz gute Pfade ein, zum Beispiel, die sind jetzt nicht unmittelbar mit dem Leistungssport in allererster Linie nur verbunden, aber auch so Sachen wie, wie schafft es RB in der Region noch mehr Strahlkraft zu entwickeln, sich wirklich in der Stadt zu verankern, Identifikationsclub zu sein, auch für noch mehr für Leipziger, so in diesen Bereichen, das hat sie, glaube ich, alles auf dem Schirm und versucht da Dinge anzuschieben. Insofern finde ich das erstmal einen ganz guten Move und auch einen mutigen Schritt, sie da einzusetzen. Jetzt ist sie ein halbes Jahr da, ne? Die ersten 3-4 Monate hat sich erstmal alles angeguckt, ist da reingekommen, ne? Musste erstmal gucken. Hat jetzt noch nicht so super viel wirken können bisher, aber hat jetzt neulich eine ganz lustige Ansage gemacht, dass sie das Stadion zu klein machen will, um noch mehr Begeisterung sozusagen zu schaffen und das angeregt, das Stadion dann in ein paar Jahren nochmal ausbauen, dass RB das Stadion nochmal ausbauen müsse. Das ist, ist natürlich jetzt auch ein hehres Ziel, weil wir haben ja auch immer in den letzten Folgen darüber gesprochen, No-Show-Rate und so weiter. Das hat sich jetzt in der Tat ganz gut entwickelt, die Saison. Da ist durch die Verringerung der Dauerkarten zum Beispiel hat RB das geschafft, da das auf 8% zu senken in dieser Saison. Ich glaube, ursprünglich waren das bei 14 No-Show-Rate, ne, wo RB gestartet ist. Insofern ist der Club auch da auf einem ganz guten Weg. Angeblich, so wurde es zugespielt, sind noch nie so viele Leute tatsächlich im Stadion gewesen wie in der Saison. Wir hatten zwar schon mehr Zuschauer, RB hatte schon mehr Zuschauer Tickets verkauft, aber was die tatsächliche Besucherzahl angeht, ist es wohl in der Saison Rekord.
Fantastisch.
Ja. Also mal sehen, ich bin mal gespannt, welche Reize da Tatjana Henny setzt. Sie hat auch nochmal gesagt, sie will den Nachwuchs noch stärker, wo ja David Wagner auch ein paar neue Ideen gerade reinbringt, ne? Sie will den Nachwuchs stärker in den Blick nehmen, die Frauenfußballsparte stärken, ja, was man halt so sagt erstmal zu Beginn, aber können wir uns in einem Jahr nochmal vielleicht drüber unterhalten, was man dann von ihr wirklich schon sieht, aber erstmal interessante Personalie, guter Move und ich bin mal gespannt auch, wie sie sich da dauerhaft in der etablierten Red Bull-Welt so durchsetzt, weiter etabliert, ne, und aber ich traue ihr das zu, also von ihrer Persönlichkeit hat sie, glaube ich, bringt sie die Fähigkeit mit, da auch wirklich Impulse zu setzen und jetzt nicht den Job irgendwie bloß aus Oliver Minzlaffs Gnaden so zu verwalten.
Okay, aber genau bewerten können wir es jetzt eben noch nicht, aber es gehört eben zu dieser Saison mit dazu. Dann lass doch als letztes noch zu deinen Awards kommen und dann zum Emoji der Saison. Also MVP wollen wir als erstes mal küren. Wen hast du denn da auf dem Zettel?
Ja, ich habe den jetzt neben dem in aller Munde befindlichen Jan Diomandé, habe ich mal für mich dann eigentlich doch Baumgartner da gekürt sozusagen, weil die Entwicklung von ihm, wo er herkam, ich erinnere mich da, im Frühjahr vergangenen Jahres saß ich mit ihm zusammen und das wir haben da beide so gerätselt, woran liegt denn das? Und er war sich selber, war auf der Suche, war total offen in dem Gespräch, hat sich da auch selber total geöffnet und war so auf der Suche nach seinem Spiel, nach sich und nach dem, wenn man guckt, wo er auch herkam, aus dieser etwas bleiernen Zeit dann jetzt so einen Aufschwung zu schaffen, das finde ich schon beachtlich, welche Rolle er auch defensiv hatte, auch was der als Zehner sozusagen, was er für Meter gemacht hat, nach hinten, wie viel Verantwortung er übernommen hat, Tore geschossen, vorbereitet, also
laufstärkster Spieler von Rasenballsport Leipzig.
Ja, der, tolle Entwicklung jetzt nach 2 Jahren Anlaufzeit. Und ich bin mal gespannt jetzt auf ihn bei der WM.
Ja, auf Österreich kann man da eh sehr gespannt sein. Gespannter, ehrlich gesagt, als auf Deutschland. Aber ja,
ich habe irgendwie auch so richtig Bock auf die Österreich-Spiele. Weil eben auch, weil man so als Leipziger kennt man ja über die Jahre viele Österreicher.
Ja, genau. Und,
ja, richtig. Insofern, das wird, also ich habe fast mehr Bock, Österreich zu gucken als Deutschland bei der WM.
Lass ich einfach mal so stehen. Ja. Unsung Hero.
Willy Orban. Auch wenn wir über seine Geschwindigkeit gesprochen haben, aber dass er gehörte ja zu den Spielern, über die dann auch vor der Saison gesprochen wurde, müssen die aussortiert werden, ne? Die alten Helden können eigentlich jetzt langsam mal abdanken und Umbruch, der ist zu alt und jetzt am Ende ist es der Spieler mit den meisten Einsatzminuten. Absolut stabiler Anker in der Defensive, hat so auf seine unaufgeregte, ruhige Art, dass die Abwehr da hinten zusammengehalten, ganz wenig Fehler gemacht, vielleicht ein bisschen wenig Offensivqualität gezeigt. Er hat ja auch schon mehr Kopfballtore geschossen als in der Saison. Aber ein ganz wichtiges, nämlich das 2:0 so mit dem Hinterkopf gegen St. Pauli, was ja dann letztlich entscheidend war, um die Champions League Qualifikation perfekt zu machen. Also immer da, wenn er gebraucht wurde, war gar nicht so viel in der Öffentlichkeit in der Saison, weil er ja auch als Kapitän abgelöst wurde und hat dann gesagt, okay, dann können auch mal andere jetzt irgendwie ständig die Interviews geben in der Mixzone nach jedem Spiel. Hat sich da so ein Stück zurückgezogen. Voll auf sich konzentriert, ist ja eh auch so ein Musterprofi, voll Athlet, ne, ist da ganz viel mit sich und seinem Körper beschäftigt und hatte aber bei den Spielen also absolut guten Fokus und für, also immer noch unverzichtbar gerade. Ich bin mal gespannt, wie das jetzt nächste Saison da wird mit dem Herausforderer Abdul Kone, der ja sein Nachfolger werden soll, wie da die Einsatzzeiten sich verteilen werden.
Ja, sind also, wir mal gespannt.
Dann genau, und Seiwald habe ich noch mit aufgeschrieben, ne? Die beiden so. Aber den Seiwald haben wir
ja schon besprochen.
Genau.
Der Moment der Saison, er wurde vorhin auch schon mal kurz angesprochen.
Richtig, also ist immer schwierig, ne? Aber ein so ein Punkt für mich, so ein kleines Aha-Erlebnis war das 1-1 in Dortmund. War ich mit zum Auswärtsspiel als Journalist und war doch sehr erstaunt, wie RB Leipzig sich dann in so einem Topspiel, es hat sich dann gehalten in der Saison, wir haben ja über die Topspielschwäche gesprochen, aber wie sie sich da präsentiert haben, wie gut sie gegen Dortmund gespielt hätten das Spiel auch gewinnen können und das war so ein Aha-Erlebnis für mich, wo ich gedacht habe, okay, das ist jetzt kein Team, was jetzt irgendwie jetzt nochmal gegen Heidenheim irgendwie zu Hause mit Hängen und Würgen gewinnt oder so, sondern die haben wirklich eine stabile Saison vor sich, sind da anders gewachsen, spielen wieder oder sind wieder in der Lage, da auch eine reife Leistung abzuliefern und ja, war so ein Moment, an den ich mich zurückerinnere, die Saison.
Mhm. ich glaube, so honorable Menschen noch für den Abschied von Kevin Campbell aus dem Fußball, aber das haben alle Leipzig-Fans, glaube ich, sowieso auf dem Schirm. Bleibt noch die wichtigste Frage natürlich dieser kompletten Sendung. Wenn du diese Saison mit einem Emoji beschreiben solltest, welches wäre es?
Ich habe das Gärtner-Emoji mir rausgesucht, weil, in Anlehnung an Ole Werner, der ja mal in seiner Zeit in Australien als Gärtner gearbeitet hat und da in der Saison, wir sind ja auch Ole Werner ein bisschen als Typ näher gekommen. Er hat ja dann auch mal ein paar längere Interviews gegeben, um, das macht er ja eigentlich ungern, aber auch mal über sich, seine Entwicklung als Typ zu sprechen. Und da hat er gesagt, er ist in Australien, hat er eben diesen ungewohnten Job damals angenommen, hat dieses Jahr genutzt, um irgendwie über sich selber nachzudenken, was will er eigentlich, hat da viel Zeit gehabt beim Gärtnern in Australien und hat sich dann sozusagen auf den Weg gemacht, so diese Profitrainerlaufbahn einzuschlagen. Und ich finde ihn einfach in seiner Unaufgeregtheit, auch in seiner Normalität. Jürgen Klopp hat ja gesagt, er sei the normal one. Also der wirklich the normal one ist ja jetzt eigentlich Ole Werner, ne, müssen wir sagen. Und neulich war zum Beispiel so eine witzige Anekdote, wurde er gefragt, worauf er sich denn freue in der Sommerpause, wohin es in Urlaub geht und so. Da hat er jetzt irgendwie keine tollen Reiseziele genannt, sondern hat gesagt, ja, er freut sich darauf, mal wieder Rasen zu mähen. Die Halme stehen schon hoch im Wind bei ihm zu Hause. Und das finde ich, das beschreibt ihn irgendwie ganz cool. Immer auch wieder beim Thema Rasen und Gärtnern. Insofern das Gärtner-Emoji als kleines Symbol für Ole Werner und auch Respekt, wie er so mit seiner Art das geschafft hat, dieses doch im vergangenen Sommer sehr aufgeregte Umfeld da so zu erden und die Mannschaft einzufangen, den ganzen Club wieder einzufangen, ist schon, kommt in der Öffentlichkeit wenig rüber, weil der ist jetzt bestimmt nicht der allerintelligenteste und geilste Sprücheklopfer, wo jetzt ständig irgendwie die Bildzeitung und Sky draufgehen. Aber ich fand das schon, war eine gute und interessante Saison, wie auch er sich da bei einem Club eine Etage drüber entwickelt hat und wie er das geschafft hat, in der Saison so die Mannschaft da wieder auf Kurs zu bringen.
Der Gärtner Ole Werner, sehr schön.
Und der ewige, ich danke Gärtner. Dir
sehr, sehr, sehr herzlich. Ich danke natürlich auch euch, lieben Hörerinnen und Hörern, denn ihr wisst ja, alles hier im Rasenfunk ist von euch finanziert. Der Rasenfunk ist Paywall, Werbe- und sponsorenfrei. Ich bedanke mich in dieser Folge bei Björn, bei Felix K., bei Zeno, bei Erik S. und bei Nils Gebel. Wenn ihr uns unterstützen wollt mit einem Betrag eurer Entscheidung, eurer Wahl, dann geht gerne einfach auf rasenfunk.de und klickt auf den Unterstützen-Button. Da erfahrt ihr auch, was mit eurem Geld geschieht. Und ansonsten freue ich mich über Feedback zu dieser Folge unter mitmachen.rasenfunk.de. Werdet oder bleibt gesund und bis bald wieder hier im Rasenfunk. Ciao!
Das war der Rasenfunk. Von Ihnen unterstützt. Herzlichen Dank. Alle lieben.